Ja, schönen guten Abend. Mit Ihrem Einverständnis würden wir die Türen und die Fenster noch etwas auflassen, um uns hier einen guten Luftzug zu genehmigen. Sehr geehrter Herr Professor Klein, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie sehr herzlich zum HSE-Expertenforum Bildung und Identität. Ich darf Sie auch begrüßen im Namen meiner Mitorganisatorin und Kollegin Frau Dr. Stefanie Samida, die hier vorne sitzt, und auch im Namen des Direktoriums der Heidelberg School of Education, Frau Professorin Busse, Herr Professor Herle, die leider heute Abend nicht hier sein können, Sie aber sehr herzlich grüßen. Wir setzen heute unsere Vortragsreihe fort, die wir im Februar mit einem Vortrag von Jürgen Mittelstraß begonnen hatten. Und heute freuen wir uns auf den Vortrag von Hans-Peter Klein, der aus Frankfurt von der Goethe-Universität zu uns gekommen ist. Ich stelle Herrn Klein gleich noch ein bisschen vor. Zunächst möchte ich aber noch ein paar Worte auch über diese Vortragsreihe verlieren. Mit Bildung und Identität möchten wir zwei Begriffe in den Mittelpunkt rücken, die für unsere tägliche Arbeit an der Hochschule, gegebenenfalls an der Schule auch, je nachdem, wo Sie herkommen, bei außeruniversitären, außerschulischen Bildungseinrichtungen und auch letztlich bei jeder Einrichtung, die für sich einen Bildungsauftrag in Anspruch nimmt, von zentraler Bedeutung sind. Beide Begriffe besitzen eben nicht nur eine wissenschaftliche, sondern auch eine gesellschaftliche und politische Dimension. Auch die möchten wir gerne im Rahmen der Veranstaltungsreihe heute und auch in den kommenden Semestern ausleuchten und mit Ihnen diskutieren. Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen, lieber Herr Klein, einen Wissenschaftler heute für einen Vortrag gewonnen haben, noch dazu bei diesem Wetter, der sich in den letzten Jahren auf ganz vielfältige Art und Weise kritisch mit dem deutschen Bildungssystem oder dem deutschen Bildungswesen, wie Sie es selbst nennen, auseinandergesetzt hat. Hans-Peter Klein hat seit 2001 den Lehrstuhl für Didaktik der Biowissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main inne. Er studierte Biologie, Chemie und Sportwissenschaft für das Lehramt an Gymnasien in Bonn und wurde dort auch promoviert. Seit 1977 war er zunächst als Lehrer an insgesamt drei verschiedenen Gymnasien tätig. Sie kennen also die Schule, also das Feld, mit dem wir uns an der School of Education ja sozusagen theoretisch beschäftigen, von innen sehr, sehr gut. Seit 1977, hatte ich gerade gesagt, war er Lehrer, Entschuldigung, ab 1990 hat er dann eben auch an verschiedenen Hochschulen, Universitäten in Koblenz-Landau und an der Universität zu Köln Lehraufträge übernommen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem im multimedialen Lernen und E-Learning, dem Wissenstransfer aus den Biowissenschaften in die Öffentlichkeit und in die Schule, sowie in Fragen zu Bildungsstandards, Kerncurricula und Kompetenzorientierung. Ein weiterer zentraler Schwerpunkt liegt auf der, ich zitiere jetzt, Konzeption experimentell ausgerichteter Unterrichtseinheiten und ihrer Evaluation. Hier ist vor allem das Instrument des Lernkoffers zu erwähnen, der es Lehrkräften erleichtern soll, wissenschaftliche Experimente in didaktisch reduzierter Form in den Unterricht zu integrieren. Hans-Peter Klein ist seit 2006 Präsident der Gesellschaft für Didaktik der Biowissenschaften und seit 2010 Geschäftsführer der Gesellschaft für Wissen und Bildung e.V., die er auch mitbegründet hat. Ziel dieser Gesellschaft ist es, ich zitiere, mit den Grundzügen, Voraussetzungen und Folgen der gegenwärtigen umfassenden Bildungsreform von Schule und Hochschulen sich auseinanderzusetzen. Darüber hinaus ist er auch seit 2012 Mitglied der Bildungskommission der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. Zu bildungspolitischen Themen haben Sie sich in den letzten Jahren in zahlreichen Zeitungsartikeln und Interviews zu Wort gemeldet und eine grundlegende Auseinandersetzung erschien 2016 in seinem Buch Vom Streifenhörnchen zum Nadelstreifen, das deutsche Bildungswesen im Kompetenztaumel, auch der Titel seines Vortrags heute Abend, in dem er sich kritisch mit den PISA-Studien und den Folgen der Ökonomisierung des deutschen Bildungswesens auseinandergesetzt hat. Noch ein Wort an Sie, bevor ich dann wieder das Wort an Herrn Klein übergebe. Finanziert wird die Vortragsreihe aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen des Projekts High Education an der Heidelberg School of Education. Ich sage das deshalb, weil der Geldgeber sozusagen uns gebeten hat, eine Teilnehmerliste aller Veranstaltungen, die wir durchführen, durchzugeben. Das werden wir jetzt machen. Wundern Sie sich also nicht, wenn da gleich eine Teilnehmerliste durchgeht. Noch ein anderer Hinweis, mein Kollege Herr Kleiber wird Fotos machen. Die werden auf der HSE-Webpage und auch unserem Blog Fokus Lehrerbildung veröffentlicht. Wer explizit nicht möchte, dass er dort sozusagen erscheint, wende sich bitte im Nachgang dann an Herrn Kleiber. So, lieber Herr Klein, jetzt sind wir sehr gespannt, was es mit dem Streifenhörnchen auf sich hat. Vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Sie haben das Wort.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass das letzte Mal in Heidelberg war zu meiner Sturm- und Drangzeit, also ich sag mal vor 30, 35 Jahren, weil ich sonst immer hier so knapp über Mannheim hier dran vorbeifahre und habe doch im ersten Blick schon wieder gesehen, dass ich hier doch nochmal hin muss und ein paar Tage in der schönen Stadt hier zu verbringen. Es ist natürlich heute sehr heiß, aber glauben Sie es mir, in Frankfurt war es noch viel heißer. Ja. Ich habe schon gedacht, ich sterbe unterwegs auf der Fahrt vom Riedberg zum Bahnhof. Also in Frankfurt staut sich das dann so richtig auf und hier ist es noch halbwegs akzeptabel. Aber ich sage mal so, ich könnte Ihnen jetzt auch einen schönen Vortrag halten über was Passenderes, zum Beispiel die Galapagos-Inseln, wo ich auch immer mit Studenten hinfahre. Und ja, das ist jetzt etwas vergrößert, von den wunderbaren Echsen dort berichten. Aber leider haben wir ja das trockenere Thema der Bildung gewählt. Und vor zwei Wochen war ich dann im Obi einkaufen. Und das ist typisch, welcher Begriff seit 2000, also eine enorme inflationäre Nutzung gefunden hat, nämlich der Kompetenz. Ja. Sie können heute eigentlich wohl nirgends mehr hingehen, weder zum Friseur, noch zum Mediziner, noch ins Krankenhaus, noch zum Obi, ohne mit dem Begriff der Kompetenz praktisch so halb totgeschlagen zu werden. Jetzt sehe ich aber gerade, dass die Folien etwas zu breit auseinandergezogen sind. Können wir das nochmal irgendwie ändern? Ja, bleiben wir einfach mal bei dem Kompetenzbegriff. Sie wissen alle, dass 2000 zu einer doch größeren Umstellung des deutschen Bildungswesens gekommen ist. Und zwar sowohl an den Schulen als auch an den Hochschulen. Die Stichworte kennen Sie, PISA und Bologna. PISA dann 2000, Bologna 99. Und ich war ja vorher 20 Jahre oder 25 Jahre im Bildungswesen tätig. Also von 75 oder von 80 an bis 2000 hat es kleinere Reformen auch immer gegeben, aber doch nicht so eine grundlegende wie die von 2000. Und ein Kollege von uns, Herr Gruschka, hat ja dann spätestens schon 2005, war es glaube ich, die Frankfurter Einsprüche gegen die Ökonomisierung der Bildung damals auf den Plan gerufen, weil dieses neue Konzept eben ein ökonomisches Denken auch in das deutsche Bildungswesen gebracht hat, aus dem angelsächsischen Bereich natürlich, beziehungsweise aus dem angloamerikanischen Bereich, was wir bis dahin hier in Deutschland eigentlich nicht kannten. Ja. Es gab weder Tests in Deutschland bis ins Jahr 2000, es wurde nichts getestet, es wurde in den Schulen auch nichts getestet und trotzdem hatten wir bis ins Jahr 2000 auch vom wirtschaftlichen Standpunkt her und von der gesellschaftlichen Entwicklung her sicherlich keine negative Entwicklung nachzuvollziehen, die überhaupt zu einem derartigen Umbruch hätten führen müssen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, die Folien sind nur teilweise drauf. Sehen Sie, wenn ich jetzt die nächste aufrufe?
Ja, das sind ja auch nur teilweise.
Ja, ja, klar. Wie kriegen wir das denn hin? Verkleinerung. Ja, kommen wir zu diesem Ökonomisierungsgedanken zurück. der natürlich über die OECD Deutschland mehr oder weniger verordnet worden ist. Und in den entsprechenden Schriften findet man dann auch zu dieser Zeit damals, hier von 2010, rückblickend auf die Entwicklung, solche Sätze wie "Furthermore, the traditional German non-economic guiding principle of education stands in contrast to the orientational framework of the OECD." Ja. Also da haben ganz massive OECD-Interessen diese Entwicklung natürlich befördert. Und die deutsche Regierung hat sicherlich das auch am Anfang nicht so erkannt, auch mit Bologna, dass das doch eine grundlegende Änderung war, die ja noch bis heute kritisch von vielen Leuten auch betrachtet wird. Und man hat sich dem dann mal angeschlossen. Ich kann mich noch erinnern, wie meine alten Kollegen so 2002, 2003, die alten Lehrstuhlinhaber immer sagten, klein, reg dich nicht auf, Bachelor-Master-Studiengänge wird es an der Universität Frankfurt niemals geben, solange wir hier sind. Ja. Mittlerweile, so dachten natürlich viele Universitäten, aber mittlerweile sind die alle im Ruhestand. Ja, und es gab dann natürlich auch entsprechende Geldmittel von den entsprechenden Landesregierungen und Bundesregierungen, BMBF etc., die natürlich die Universitäten geködert haben, dann doch nach und nach Bachelor-Master-Studiengänge einzuführen. Ich konzentriere mich aber heute eher auf PISA und die Folgen. Und in diesem Vokabular der OECD tauchen auch Begriffe auf, die wir bis ins Jahr 2000 eigentlich nie hatten. Also Wissensgesellschaft, lebenslanges Lernen ist auch so ein Begriff, der eine Karriere hinter sich hat. Dabei muss man sagen, ich glaube, jeder von Ihnen wird sicherlich auch nicht irgendwann mit 20 oder 30 gesagt haben, ab heute will ich nichts mehr lernen. Ja? Sondern das war doch integrativ eigentlich in jedem, der auch einen Beruf auszuüben hat. Auch ein Kfz-Mechaniker musste sich auch vor dieser Ökonomisierung schon irgendwie weiterbilden und neu hinzulernen. Und das haben die wohl auch ordentlich gemacht. Und sonst hätten wir nicht diesen Wohlstand oder den wirtschaftlichen Fortschritt so geschafft, wie wir das bisher gemacht haben. Output-Orientierung, ganz wichtiger Begriff, und Humankapital, ja, also Output-Orientierung, es muss möglichst viel an Quantität rausgeworfen werden, da komme ich nachher nochmal genau drauf zu sprechen, Bildungsstandards, Evaluation, Qualitätsmanagement, das kennen Sie auch von der Universität, Kompetenzen, Autonomie, Employability und viele solche Dinge mehr, die das Vokabular der neuen Szene eben berücksichtigen bzw. auch bestimmen, dann wirken. Dieses System war natürlich normativ. Ja. Man muss aber dazu sagen, das ist das Entscheidende, es ist niemals diskutiert worden, ja, sondern es ist von oben nach unten durchgereicht worden. Es gab dann auch 2010, da war ich gerade in den USA, aber da gab es auch in Frankfurt und nicht nur in Frankfurt seitens der Studenten deutliche kritische Hinweise und auch Proteste. Also das Bildungswesen ist kein Wirtschaftsbetrieb, ja, obwohl es, das wissen Sie selbst, wenn Sie an der Universität sind, mittlerweile in weiten Teilen so geführt wird. Und das ist natürlich auch zu hinterfragen, was ist an Grundlagen dahinter, dass eben alles vermessen werden soll. Ja. Nicht nur die Kompetenzen, die man auf den Weg gebracht hat, sollen ja empirisch vermessen werden, sondern mehr oder weniger alles, was sie auch an den Universitäten selber machen und tun, soll vermessen werden und am besten quantitativ. Ja. Das heißt, das wissen Sie, wenn Sie Professor sind, je mehr Doktoranden Sie haben heutzutage, umso mehr Gelder kriegen Sie oder umgekehrt, je mehr Geld Sie einwerben, umso mehr Doktoranden müssen Sie einstellen. Je mehr Doktoranden Sie haben, je mehr Promotionen haben Sie, je mehr Promotionen Sie haben, je mehr Publikationen haben Sie und kriegen dann wieder dafür Geld für diese Steigerung der Quantität. Ja. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Messen, vermessen, wie gesagt, im deutschen Bildungssystem ist daher völlig unbekannt. Es tauchte dann der Kompetenzbegriff nach Weinert auf in den entsprechenden Klimaexpertisen von 2003, weil das war eine Schande, dass Deutschland irgendwo im Mittelfeld in der PISA-Studie 2000 sich wieder befand. Und Sie sehen hier diese allgemeine Beschreibung, ich gehe jetzt mal nicht so sehr darauf ein, aber Sie sehen hier, es muss irgendwas mit Motivation, mit Volitionalen, also man muss was wollen auch, ja. und sozialen Bereitschaften und vor allen Dingen den Begriff, der ganz wesentlich ist, um die Problemlösung in den variablen Situationen. Da sieht man deutlich diesen utilitaristischen Anspruch, der diesem Kompetenzbegriff zugrunde liegt. Also nur das, was uns von Nutzen ist, ist auch das, was in der Schule oder eigentlich auch in den Universitäten unterrichtet werden soll. Und das kommt natürlich auch aus dem angloamerikanischen Bereich, auch in Amerika stehen die Geisteswissenschaften schon seit längerer Zeit unter Druck, weil sie eben nicht so viele Problemlösungen und vor allen Dingen kreative Konzepte, die man wirtschaftlich in Geld umsetzen kann, liefern als, weiß ich, Naturwissenschaften oder Ingenieurwissenschaften und daher eben auch unter einem Druck der Abschaffung stehen. Und das durfte bei uns natürlich auch zunehmen und man weiß heute alle, dass die MINT-Fächer ja auch einen Auftrieb seitdem haben, der vorher zumindest in dieser Form nicht so vorhanden war. Ich erinnere nur noch mal daran, dass auch in den 40er, 50er Jahren, da galten die Naturwissenschaften gar nicht als Bildung. Ja, Naturwissenschaften, das waren die sich so mit irgendwelchen Fakten beschäftigen, aber im Bildungsbegriff tauchten die noch gar nicht auf. Ja. Und das hat sich natürlich völlig verlagert. Deswegen findet man auch interessanterweise, weil eben bei der Einführung kam ja auch der Begriff Bildung vor, wenn man heute in ein Kerncurriculum schaut, auch das von Baden-Württemberg, da steht der Begriff Bildung gar nicht mehr drin, seltsamerweise. Der stand früher in jedem Lehrplan mehrfach drin, ist mittlerweile fast aus allen Kerncurricula verschwunden. Ja, was kam jetzt konkret für die Schulen dabei heraus, also für die Lehrer? Es sollte was Neues gemacht werden, und zwar sollten die Schüler Kompetenzen aufbauen. Und man hat dann sogenannte konzeptbezogene Kompetenzen bestimmt, das ist nichts anderes als das Fachwissen, und die prozessbezogenen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation, Bewertung. Man wollte vor allen Dingen dazu hinkommen, dass es eben nicht so eine sture Fachpaukerei gibt, was es sicherlich auch gegeben hat, und dann doch mehr diese prozessbezogenen Kompetenzen in die zu erreichenden Kompetenzen eben auch beschreibend dann eingebaut hat. Aber immer, wie Sie sehen, auf der Grundlage doch von Fachwissen. Die Lehrer haben anfangs gesagt, da regen wir uns überhaupt nicht auf. Das haben wir eigentlich immer schon so gemacht. Ja. Wir haben Fachwissen vermittelt und darauf natürlich Kompetenzen aufgebaut. Wenn wir Photosynthese oder Lichtreaktionen der Photosynthese besprochen haben, dann haben wir natürlich auch die Bedeutung der Photosynthese fürs Klima und für die Umwelt diskutiert. Das ist also gar nichts Neues. Und jetzt muss man natürlich mal fragen, ob es denn tatsächlich nicht Neues geworden ist. Es sollte also vor allen Dingen vom Input auf einen messbaren Output umgestellt werden, weil hier dieses additive Anhäufen von Informationen sei schlecht, das hätte zu nichts geführt, man könne es nicht anwenden. Das ist der Hauptgrund, dieses System hier zu überdenken und zu diesem zu kommen. Es sollte alles, was jetzt an Kompetenzen erworben wird, auch entsprechend vermessen werden. Ja? Nicht nur irgendwie durch Evaluation, sondern vermessen werden. Und wie sieht diese Vermessung aus? Ja, dazu, damit man gleich die Zentralabituraufgaben, auf die ich noch ausführlich eingehe, auch versteht, was da gemacht worden ist in dieser Umstellung, ist es mal sinnvoll, sich so eine PISA-Aufgabe mal anzuschauen. Ja. Die PISA-Aufgaben enthalten nicht eine einzige PISA-Aufgabe enthält eine reine Fachfrage, sondern es sind immer Lesekompetenzen, die eingefordert werden. Das PISA-Konzept nennt sich auch Scientific Literacy-Konzept, wie der Name schon sagt, naturwissenschaftliches Lesekompetenzkonzept. Selbstverständlich hat niemand was gegen Lesekompetenz, das ist ja die Voraussetzung, würde ich mal sagen, für alles und für jedes Studium überhaupt. Aber wir sehen hier, der Schüler bekommt so einen Text vorgelegt, den er lesen muss und bekommt dann meistens eine Multiple-Choice-Frage. 70% oder 75% der PISA-Fragen sind Multiple-Choice-Fragen. Und um das zu verstehen, müssen wir auf den Text jetzt nochmal genauer eingehen. Die haben teilweise Schwierigkeitsgrade, die nicht in der fachlichen Grundlage liegen, sondern in dem Text. Also hier geht es um das Schaf Dolly. Ja, das war damals in, weil das war das erste geklonte Schaf. Und dann steht hier, hätte es Wahlen zum Tier des Jahres gegeben, wäre Dolly ohne Zweifel der sichere Sieger gewesen. Der Schüler bekommt jetzt alles vorgestellt, was überhaupt das Schaf Dolly ist, das muss er nicht wissen. Damals wusste es eigentlich jeder, weil es war jeden Tag im Fernsehen. Und er bekommt auch erklärt, ein Klon bedeutet eine Kopie, Klonen heißt Kopieren von einem einzelnen Original und so weiter. Es ist Wissenschaftlern gelungen, ein Schaf Dolly zu erschaffen, das mit einem Schaf identisch war, das als Original ausgewählt worden war. Das ist so die Information, die der Schüler bekommt. Und dann wird zu dieser Kopiermaschine, zu dem schottischen Wissenschaftler noch was gesagt. Und dann kommen wir gleich hier auf eine Zeile. Er nahm ein sehr kleines Stück vom Euter eines erwachsenen Schafs. Diesem kleinen Stück hat er den Zellkern entnommen, den er in eine Eizelle eines zweiten weiblichen Schafs, Schafs 2, eingepflanzt hat. Zunächst entfernte er aber aus dieser Eizelle das ganze Material, das Eigenschaften von Schaf 2 in einem aus dieser Eizelle entstehenden Lamm bestimmt hätte. Ian Wilmuth implantierte die manipulierte Eizelle von Schaf 2 in ein weiteres weibliches Schaf 3. Schaf 3 wurde trächtig und gebar ein Lämpchen. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, stellen Sie sich vor, Sie sind Migrant, ja, und sind ja dort. Ich glaube, selbst wenn Sie das jetzt gelesen haben, und jetzt sollen Sie die, beantworten Sie mal die Frage jetzt. Ja. Und der Schüler hat für solche Fragen insgesamt, also für eine solche Frage, für diese Frage, hat er höchstens 1,5 Minuten Zeit. Er muss ja den Text noch vorlegen. Ja. Es sind bis zu 60 Fragen in 2 Stunden zu lösen, plus eine Viertelstunde Pause, die Schüler bei dem Ausfüllen haben. Und man hat also, man kann nicht wirklich nachdenken, man muss jetzt irgendwie schnell das Kreuz machen. Ja. Ja, Schaf 1, Schaf 2, Schaf 3, Dollys Vater. Ja. Na, jetzt sind Sie dran. Was kreuzen wir an? Ja. Dazu müsste man den Text jetzt nochmal genau lesen. Und zwar genau das, was ich eben vorgestellt habe. Man kann natürlich auch nach Günter Jauch vorgehen. Ja. Kennen Sie, wer wird Millionär? Schließen wir mal aus. Von Dollys Vater ist nirgends die Rede, also wird es das nicht sein. Ja. Kreuzen, bleibt das nur noch Schaf 1, Schaf 2, Schaf 3 übrig. So. Er nahm, also es ist irgendwie was genommen worden und von dem, was genommen worden ist, ist ja wahrscheinlich, dass das das Original ist, wenn man das aus dem Text so raus liest. Und dann wäre es eben, er nahm aus dem sehr kleinen Stück vom Euter eines erwachsenen Schafs Schaf 1, also er hat es da entnommen. Also würde ich sagen, kreuz mal Schaf 1 an und das ist dann auch richtig. Und jetzt kommt die sensationelle Erklärung. Dies ist eine Multiple-Choice-Aufgabe, die testet, wie weit Schülerinnen und Schüler den Prozess des Klonens verstehen. Ja. Ich sage mal so, die Schüler haben da alles gemacht. Es gibt natürlich auch Schüler, die haben es gewusst und haben es tatsächlich verstanden. Ja. Aber jetzt den Schülern genau diese Kompetenz zuzuordnen, die dann auf einer Bundesliga-Tabellenskala ausgewiesen wird, hier 500 ist der Mittelwert, mit einer ganz bestimmten Zahl, das ist schon sehr vermessen. Und ja, wie kommt diese Zahl hier unter 500 zustande? Wie geht man vor? Man lässt solche Antworten zuerst mal durch Massen von Schülern laufen, nicht die Antworten, die Fragen natürlich, und testet, inwiefern die Schüler in der Lage sind, die Fragen richtig zu beantworten. Und dann kommt die großartige Überlegung, wenn 80% der Schüler die Frage können, dann kann sie nicht schwer gewesen sein. Also ist die Kompetenzstufe relativ gering. Wenn aber nur 20% die gekonnt haben, ist die Kompetenzstufe relativ hoch. Und das wird dann mit bestimmten statistischen Verfahren, den Rasch-Modellen, noch korrigierend berechnet. Und dann entstehen eben solche Tabellen davon. Frage 2, die ist noch interessanter, weil ich die meinen Kollegen aus der Genetik vorgelegt habe. In Zeile 16 wird der Teil, der vom Euter verwendet wird, als ein sehr kleines Stück bezeichnet. Du kannst dem Artikel entnehmen, was mit dem sehr kleinen Stück gemeint ist. Dieses sehr kleine Stück ist A. Eine Zelle, ein Gen, ein Zellkern, ein Chromosom. Wie gesagt, immer dran denken, 1,5 Minuten haben Sie Zeit. Also Sie müssen den Text lesen und Sie müssen hier Ihr Kreuz machen. Also letztendlich haben Sie hier nicht mehr Zeit wie 30 Sekunden. Ja. So, meine Genetiker haben das alle gelesen, haben gesagt, das ist ja wohl ganz einfach. Das kleine Stück kann ja nur ein Gen sein. Zelle ist auf jeden Fall größer, Zellkern ist im Zellkern, Chromosom auch, haben alle ein Gen angekreuzt. Ich habe es mit Fachleitern gemacht, mit Studenten auch, schnell natürlich, dürfen nicht lange überlegen, dürfen die bei PISA auch nicht. Und jetzt sehen Sie aber, die Antwort ist nicht richtig, ja, sondern es ist eine Zelle, es ist nach einer Zelle gesucht. Jetzt fragt man sich natürlich, das wissen Sie auch, ein Gen ist ein kleines Stück, das kleinste Stück, das hätten Sie wahrscheinlich auch gewusst, aber es geht nicht darum, was Sie wissen, sondern es geht darum, was die Messer wissen wollen, was Sie im Text irgendwo finden. Ja? Und deswegen steht hier oben noch nicht, was ist der kleinste Teil dieser oder die kleinste Alternative, ja? Sondern was steht in Zeile 16. Ja? Und dazu müssen Sie dann zurück in Zeile 16, wie wieder, und müssen dann hier schauen. Er nahm ein sehr kleines Stück vom Euter eines erwachsenen Schafes. Diesem kleinen Stück hat er den Zellkern entnommen. Ja? Man verdreht hier also mit komplizierten Sätzen, um das Wort Zelle zu vermeiden, ja, beschreibt man das äußerst kompliziert, was man einem Mittelstufenschüler eigentlich auch schon nicht durchgehen lassen würde, würde man ankreuzen, Fachsprache, ja, was soll denn überhaupt ein kleines Stück sein? Ja? Das kann alles sein. Also lange Rede, kurzer Sinn, Pisa misst überhaupt nicht, das ist, was es vorgibt. Und man sieht das dann spätestens hier auch bei der nächsten Frage, also dieser, die wir gerade auch falsch beantwortet haben. Dies ist eine Multiple-Choice-Aufgabe, bei der die Schülerinnen und Schüler Verständnis, ja, ich betone Verständnis, der Struktur von Zellen unter Beweis stellen müssen. Ja. Also da kann man wirklich nur den Kopf schütteln, ja, dass sowas dann möglich ist. Und wie gesagt, es ist aber immer interessant, wie auch heute noch PISA-Studien auf den Markt kommen, und wie die Bundesregierung sich immer freut, wenn wir anstatt 506, 509 Punkte haben. Und kein Mensch, auch im Bundesministerium für Bildung und Forschung, weiß überhaupt, wie diese Zahlen zustande kommen. Ja. Aber was man natürlich weiß, das ist wie, wenn der 1. FC Köln, weiß ich, 42 Punkte hat und Frankfurt, Eintracht Frankfurt eben nur 38, dann steht eben Köln vor Frankfurt. Ja. Das kapiert man in den Regierungen natürlich auch. So, das lassen wir mal weg und kommen jetzt zum Zentralabitur. Ja, was hat das mit den Streifenhörnchen auf sich? 2005, 6, 7 haben die einzelnen Bundesländer dann umgestellt in den Zentralabituraufgaben. Es wurde A, flächendeckend ein Zentralabitur in den einzelnen Bundesländern eingeführt, außer in Rheinland-Pfalz, bis heute keins. Und die Lehrer damals hatten gedacht, dass das ganz schwierig würde für ihre Schüler, weil sie ja bisher die Aufgaben selber erstellt hatten. Die unterlagen zwar auch einem Genehmigungsverfahren, man musste die bei der Bezirksregierung einreichen, die wurden doch begutachtet und man kam Korrekturen an die Hand. Das war manchmal ein bisschen schärfer, manchmal ein bisschen lauer, das sei durchaus zugestanden. Und dann kamen diese Zentralabiturarbeiten und da waren doch die meisten Lehrer überrascht. Und zwar so überrascht, dass sie mich dann anriefen, weil ich war mittlerweile auch 7 Jahre aus der Schule weg in Nordrhein-Westfalen. Ich kannte diese Aufgaben nicht. Dann haben sie mir Aufgaben geschickt und ich habe dann geguckt, das waren 6, 7 Seiten Material für eine Aufgabe. Ich fand das extrem schwierig. Ja. Ich habe es natürlich nur durchgeblättert. Und bis die dann mir sagen, ja, du musst auch schauen, was im Text steht und was in dem Erwartungshorizont steht. Und das haben wir dann eben mal gemacht. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, das können 9. Klässler auch. Und dann eine Leistungskursarbeit aus dem Zentralabitur von 2009 war das, glaube ich, genau, einer Klasse vorgelegt, in der 9. Klasse, die von den Inhalten gar keine Ahnung hat. Also gar keine. Die sind ja gar nicht durch die Sekundarstufe 2 gelaufen. Und Sie sehen das Ergebnis, mit Ausnahme von 4 haben fast alle hier diese Leistungskursklausur, Zentralabitur noch als Fahren, ohne Probleme bestanden. Sogar einige mit 2 und 1. Ja, wie ist das möglich? Ganz einfach, weil wie bei PISA-Aufgaben hier dasselbe Prinzip verfolgt wird. Ja, es gibt Texte, Sie sehen das hier. Und nach den Texten gibt es immer noch, weil das als eine der sehr wertigen Kompetenzen oder Schlüsselkompetenzen dargestellt wird, eine Grafik. Der Schüler muss also eine Grafik interpretieren können. Und dann kommt auch die Frage, die schauen wir uns jetzt mal näher an, beschreiben Sie zusammenfassend die Veränderungen von Eichelmenge, Streifenhörnchenpopulation und Zeckennymphendichte. Ja? Es geht also hier in dieser Abbildung um Eicheln, Streifenhörnchen, Zeckennymphen. Und erklären Sie die möglichen Ursachen dieser Schwankungen. Ja, jetzt lassen wir den Text mal weg und versuchen das mal so. Jetzt muss man zuerst mal rauskriegen, wer wen frisst. Ja, das ist Populationsökologie, also dass die Eicheln eher die Streifenhörnchen nicht fressen, sondern umgekehrt. Ich glaube, das ist jedem klar. Und dass die Zeckennymphen eher nicht an den Eicheln parasitieren, sondern eher an den Streifenhörnchen und nicht umgekehrt, dürfte auch klar sein. Und man kann dann in einer ersten Phase einfach die Kurven so beschreiben, also es geht von, weiß ich, von 5, hier diese Eichelkurve auf 40 hoch, geht dann wieder runter und wieder hoch. Und das macht man für alle Kurven. Und dann schauen wir mal in den Erwartungshorizont, nachdem die Arbeiten zu korrigieren sind. Der Prüfling schreibt zusammenfassend die Kurvenverläufe, dass zum Beispiel die Eichelmenge stark schwankt und in den Jahren 94, 98 Maxima zu erkennen sind. Ja. Die Zahl der Streifenhörnchen ebenfalls schwankt, die Zahl der Zecknymphen ebenfalls schwankt. Gut, kann man sagen, schülerfreundlicher Einstieg in die Abiturprüfung. Ja. Aber jetzt kommen ja die eigentlichen Operatoren. Also beschreiben vor allen Dingen und erklären sie. Erklären ist ein Operator der höchsten Kompetenzstufe, ja, laut EPA. Er soll jetzt die Ursachen dieser Schwankungen erklären. Ja, die Ursachen sind natürlich auch schnell erklärt. Die haben wir nämlich dann schon erklärt, wenn wir wissen, wer hier wen frisst. Ja? Wenn das aber der Schüler nicht weiß, dann geht er mal zum Text hin und jetzt liest er den Text. Jetzt nur die ersten drei Zeilen da. In den Laubwäldern Nordamerikas leben Streifenhörnchen und ernähren sich vor allem von Samen, insbesondere von Eicheln. Wenn die Eicheln sehr viele Eicheln haben, spricht man von Mastjahren. In solchen Mastjahren ist die Überlebensrate von kleinen Nagetieren höher. Streifenhörnchen sind die bevorzugten Wirte von parasitischen, blutsaugenden Zecken. Also erstens mal hätten wir jetzt diese Kurve gar nicht interpretieren müssen, was da schon steht. Ja. Und jetzt schauen wir uns, was es für Punkte gibt jetzt dazu. Erklärt höchste Kompetenzstufe mögliche Ursachen der Schwankungen, dass zum Beispiel die Streifenhörnchen unter anderem Eicheln fressen. Ja. In Mastjahren mit besonders vielen Eicheln Überlebensrate von Streifenhörnchen im Winter ist, steht wortwörtlich so im Text. Ja. Streifenhörnchen, die Wirte von Zeckennymphen sind, steht wortwörtlich so im Text. Ja, Sie sehen hier, für diese Aufgabe abschreiben aus dem Textmaterial gibt es dann immerhin schon mal 20 Punkte. Ja. Und der Schüler hat praktisch überhaupt sein Wissen, was er eigentlich einbringen will und was eigentlich als Grundlage auch für die Bewertung und die Erkenntnisgewinnung und die Kommunikation gedacht war, musste er gar nicht bringen, er muss die Texte lesen können. Wenn man nach solchen Abiturarbeiten heute noch, auch in Baden-Württemberg, in die entsprechenden, können Sie reingehen, www.uniprotokolle.de, da tauschen sich dann die Abiturienten immer aus, über wie gerade so das Abitur gelaufen ist. Ja, und da kann man dann lesen, in Biologie, sagen wir mal, mein Lehrer hat es mir zwar gesagt, ich könnte eigentlich, wenn ich irgendwie der viele Text mich verwirren sollte, sollte ich nur aus dem Arbeitsmaterial abschreiben, das würde auf jeden Fall reichen, das habe ich auch gemacht, bin aber total unsicher. Ja, sowas steht da sinngemäß drin, schreibt die Kollegin zurück, Sims, doch, super, das hast du genau richtig gemacht, das ist 100% so. In der Physik wird geschrieben, also habt ihr auch so viel geschrieben, ich habe viel mehr Text als in meiner Englischklausur geschrieben, der mathematische Anspruch war überhaupt nicht vorhanden, wir haben bei unserem Lehrer ganz andere Sachen gemacht, ich bin völlig verunsichert, ja. Schreiben die heute noch, ja. Obwohl sie ja von ihren Lehrern mittlerweile per Teaching to the Test auf solche Aufgaben auch trainiert worden. Ja, es gab dann kurz darauf einen FAZ-Artikel, dann gab es ein Manager-Magazin, da kommt auch der Titel meines Buches her, ein bisschen satirisch, vom Streifenhörnchen zum Nadelstreifen. Ja, der Christian Rickens stellt das dann kurz vor, und was da gemacht worden ist, und es ist eine Glosse natürlich, kommt dann zu dem Schluss, wir beim Manager-Magazin hingegen sehen uns dem aufklärerischen Ideal des unaufhaltsamen Menschheitsfortschritts verpflichtet und meinen deshalb, wenn 14-jährige Buben und Mädchen inzwischen Abituraufgaben für 18-Jährige bestehen können, dann ist das eine gute Sache. Offenbar wurde endlich die langjährige Forderung von Wirtschaftsverbänden erfüllt, nach der sich die Gymnasialbildung stärker an den Erfordernissen der Unternehmen ausrichten müsse. Ja? Es geht dann noch ein bisschen weiter, wir gehen nicht alles durch, aber vielleicht dieser Passus noch. Forscher Klein mag wüten, doch die Abiturienten werden es den Kultusbeamten schon noch danken, dass sie so gut auf Schlüsselqualifikationen im Konzernmanagement vorbereitet wurden. Ja. Zum Beispiel, wenn sie später als Vorstandsassistent eine Vorlage zu schreiben haben, die sich jeglicher eigener Gedanken enthält, dafür aber exakt die Meinung des Chefs wiedergibt. Ja. Und so weiter. Zustimmende Glosse. Die Frage, die man stellen muss, was macht das für einen Sinn? Ja, gibt es sowas an der Universität auch? Und da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Dann. um Ihnen den Unterschied jetzt zu zeigen, weil alle die, die jetzt meine Kritik für überzogen halten, sagen, nein, Klein, wir haben immer gesagt, Kompetenzen werden an Fachwissen und an Wissen gewonnen. Selbst die führenden empirischen Bildungsforscher, die Sie wahrscheinlich alle kennen, ich nenne jetzt hier keine Namen, sagen, nein, wir haben immer gesagt, Wissen ist die Grundlage von Kompetenz. Aber man kann jetzt mal sehen, wie das dann in den Landesregierungen auch heutzutage in Abiturprüfungen dann gemacht wird. Ja. Und das zeigt, dieses Beispiel zeigt jetzt total schön, was der Unterschied zwischen dieser seltsamen Form von Kompetenzorientierung und eigentlich einer sinnvollen wäre, ja, die aber ganz anders aussehen müsste. Hier haben Sie so eine Abiturarbeit aus Hamburg von 2014, da geht es um die Bioinvasion der pazifischen Auster. Also man hat festgestellt, so um das Jahr 2000 sind immer mehr pazifische Austern, das sind teilweise, ich war jetzt wieder da, das sind teilweise so eine dicken Dinger, die sind aus Asien eingewandert. Man kann nur noch mit Gummistiefeln Bad laufen, wenn man sich sonst die Füße aufschneidet da drin. Und hier sehen Sie jetzt diese Aufgabe, beschreiben Sie die Entwicklung der Biomasse von Miesmuscheln und pazifischer Auster im Wattenmeer. Entwickeln Sie mögliche Erklärungen, die Schwankungen der Biomasse und der Miesmuschel vor 2002 begründen. Erörtern Sie, ob die Schnecke Austerndrill zur Eindämmung der pazifischen Auster ins Wattenmeer eingebracht werden sollte. Und es gibt dann die bekannten Texte, ja, wo der Schüler alles vorgestellt bekommt. Was ist überhaupt eine pazifische Auster? Was ist eine Miesmuschel? Mit Bild, muss er nicht wissen. Und natürlich unsere altbekannte Kurve hier. Ja, ist jetzt vielleicht von hinten ein bisschen undeutlich. Sie sehen an der Kurve, worauf der Schüler hier seine prozessbezogenen Kompetenzen einbringen soll. Es ist hier die pazifische Auster dargestellt und hier die Miesmuschel. Und zwar in den Jahren von 1900 irgendwann, ich kann das auch nicht so genau lesen, bis 2000, bis Anfang 2000. Und man sieht deutlich, die Miesmuschel, die nimmt immer mehr ab hier und die pazifische Auster nimmt immer mehr zu. Ja. Und darauf haben tatsächlich anfangs, muss man sagen, im Jahre 2000 auch einige geschlossen, es könnte vielleicht sein, dass die Miesmuschel zurückgedrängt wird, ja, weil die pazifische Auster sie ihr den Boden, also gefressen hatte die nie, sondern ihr das Habitat wegnimmt. Aber das war schon 2003, 2004 bekannt, dass das nicht so war. Ja. In dieser Aufgabe macht der Schüler nichts anderes als 2,5 Stunden, also genau das zu beschreiben, von dem man heute, und 2014 ist heute, definitiv weiß, dass das einfach alles, was in dieser Aufgabe drinsteht, sachlich falsch ist. Ja. Da ist wirklich gar nichts richtig in dieser Aufgabe. Die Schnecke Austerndrill, die gibt es überhaupt nicht. Ja. Ich habe extra, weil ich selber kein Spezialist auf dem Gebiet bin, ich bin kein Austernforscher, habe den Kollegen Reis aus Sylt, den ich ja kenne, gesagt, sag mal, wie ist das da? Die Schnecke Austerndrill, ist das eine Art, die da in Frage kommt, die... Das ist überhaupt keine Art, das ist ein Sammelbegriff für Schnecken aus dem asiatischen Raum. Und wir sind ja immerhin im Abitur und nicht in der Grundschule, wo man schon den Unterschied zwischen Art und Gattung und Familie und sowas halbwegs kennen sollte. Insofern gibt es die Schnecke Austerndrill eigentlich gar nicht. Und dazu kommt noch, dass der Schüler jetzt entscheiden soll, ob man die Schnecke Austerndrill, die pazifische Auster im frühen Stadium vernichten könnte, angeblich, einsetzen könnte im deutschen Nordseeraum, um der pazifischen Auster Herr zu werden. Ich fasse es mal kurz zusammen. Also, erstens mal, Sie haben es eben gesehen, die Miesmuschel schwankt ganz natürlich, die hat sich mittlerweile wieder völlig erholt und hat überhaupt nichts mit der pazifischen Auster zu tun. Die pazifische Auster ihrerseits schwankt auch, wenn es wärmer ist wie dieses Jahr, gibt es mehr und wenn es kälter ist, gibt es weniger. Das hat, also diese beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun. Würde man überhaupt die Schnecke Austerndrill bzw. diese verschiedenen Schnecken, die man als Austerndrill bezeichnet, einsetzen können? Nein, würde man auch nicht, weil die gar nicht spezialisiert sind auf pazifische Auster. Ja. Und last not least, bekämpft man überhaupt keine eingewanderten Pflanzen oder Tiere? Ja, es gibt ja sehr viele, die, ich sage jetzt mal, kennen Sie wahrscheinlich auch, den Buchsbaumzünsler, der jetzt so sein Unwesen hier in Deutschland treibt, der ist ja auch vor ein paar Jahren erst eingeführt worden aus dem asiatischen Raum, frisst jetzt die schönen Buchsbaumhecken kahl. Und da käme jetzt keiner auf die Idee, irgendwie jetzt zentral mit irgendwelchen Methoden dagegen zu gehen. Man versucht natürlich mit Chemikalien dem Herr zu werden. aber es gibt jetzt keine, prinzipiell, außer auf Galapagos, gibt es keine bestimmten Abwehrstrategien gegen eingewanderte Pflanzen und Tiere. Natürlich ändern die teilweise hier dann ihr Habitat, passen sich mehr oder weniger an, aber sie werden eigentlich nie bekämpft. Ja. Also all das, was der Schüler da machen soll, ist sachlich mehr als fragwürdig. Es ist dann in groben Teilen falsch. Und vor allen Dingen die ganzen prozessbezogenen Kompetenzen sind natürlich aufgrund falschen Fachwissens gezogen worden. Und jetzt habe ich das letztens auch vorgetragen, da sagte mir einer meiner Gegner, also im Ministerium, Herr Klein, Sie haben das immer noch nicht verstanden mit der Kompetenzorientierung. Es geht ja nicht darum, ob die pazifische Auster jetzt die Miesmuschel verdrängt hat oder frisst oder umgekehrt, sondern es geht darum, dass der Schüler anhand von Texten und Grafiken bestimmte Informationen rausziehen kann. Ja, das sei die eigentliche Kompetenz. Und dann sei es eben egal, das Fachwissen dahinter sei mehr oder weniger egal. Es wird nur noch sozusagen als Köcher benutzt. Man hat einen Köcher, da zieht man dann bestimmte Dinge raus und ob die jetzt so hundertprozentig richtig sind oder nicht, das ist dann eher nicht interessant. Und das ist natürlich ein ernstzunehmender Vorwurf. Wie kann es sein, dass wir in den Schulen und auch in den Gymnasien prozessbezogene Kompetenzen, die für wichtig gehalten werden, auf Basis von falschen oder sachlich inkorrekten oder fragwürdigen oder völlig egal, es ist egal, was dahingestellt wird, entwickeln lassen und sagen dann, es geht um diese Schlüsselkompetenzen. Da können wir gleich nochmal drüber diskutieren. Ja, neueste Untersuchungen haben wir auch gemacht. Man sieht in Hamburg auch sehr schön, wie die Anzahl der, wir haben von 2005 bis 2015 alle Bio-Zentralabiturarbeiten in Ökologie untersucht. Man sieht, die Texte werden immer länger. Ja, es gibt immer mehr Text. Und natürlich haben meine Gegner dann recht, wenn ich die Arbeiten vom fachlichen Standpunkt her analysiere und sie auf maximal Mittelstufenniveau einordne, dass sie sagen, ja, die Aufgaben haben andere Schwierigkeitsgrade. Halt mit Texten umgehen und mit Grafiken umgehen. Und das Fachwissen spielt da eben nicht mehr diese Rolle, wie Sie das wahrscheinlich oder die Eltern von Ihnen das vielleicht auch in Ihrem Abitur noch gemacht haben. Hier auch ein krasses Beispiel, Nordrhein-Westfalen, ja, Gewässergütemethode macht eigentlich jeder Lehrer an der Schule, der mit Telekom verbinden wollte, und jetzt eigentlich nicht. So, da sind wir aber wieder. Gewässergüte macht eigentlich jeder Lehrer in der Schule, auch in der Oberstufe. Da müssen die Schüler am Bach oder umliegenden See anhand von Lebewesen, die da leben, das Gewässer bestimmen. Sie müssen eine Formel kennen und müssen diese Daten auch selber generieren. Hier steht dann, beschreiben Sie Methode der Gewässergütebestimmung mit Hilfe des Approbienindexes. Und dann kommt dann noch dazu, vergleichen Sie und vor allen Dingen ermitteln Sie anhand von Material C über den Saprobien-Index die Gewässergüte des Johannisbaches am Messpunkt A. Ermitteln. Ja? Der Schüler soll das ermitteln. Dann schauen Sie sich dieses Material C an. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Warum funktioniert jetzt das nicht mehr? Okay, dann muss ich es von hier machen. Das ist Material C. Wenn jetzt ein guter Schüler darauf schaut und denkt, jetzt muss ich A, diese Probienindexformel einbringen, die kenne ich ja, ich muss B aus den vorgegebenen Werten jetzt die entsprechenden richtigen Multiplikationen durchführen, ich muss die einsetzen und muss den Probienindex ausrechnen, dann muss er hier 23 Mal hinschauen. Hier ist nämlich alles schon ermittelt und ausgerechnet. Ja? Das sehen Sie ja hier. Noch nicht mal, dass der Schüler 3 mal 2 weiß, wie viel das ist. Deswegen gibt es man ihm hier vor. Ja? Es ist alles vorgegeben. Die Saprobien-Index-Formel ist vorgegeben und der Saprobien-Index selber, also 2,58, ist vorgegeben. Und im Rahmen der nächsten Aufgabe bewerte anhand einer anderen Messstelle, bekommt der Schüler nur die Zahl vorgegeben, 3,0 oder 1,9, es gibt dann immer nur bis 4 diese Gewässergüteklassen, 4 ist schlecht, 1 ist gut und er muss dann einfach schon mal, ja, an der anderen Stelle ist die Gewässergüteklasse wie vorgegeben 2,0 und hier 2,5, also ist es hier schlechter wie da und dann ist auch diese Frage vollständig beantwortet. Die Ministerin Lührmann, jetzt ja auch abgewählt worden, hat die Lehrer extra angewiesen, aufgrund der Kritik auch der Lehrer, dass es ja unmöglich sei, dass man in die entsprechenden Arbeitsmaterialien die Antworten reinschreiben würde, auch in allen reproduktiven Aufgabenteilen oder alle Informationen müssen dem Schüler vorgegeben werden. Es darf kein reproduktives Wissen abgefragt werden. Das heißt, nicht die Lehrer erstellen solche Aufgaben, sondern sie werden von dann Ministerien dazu angehalten, solche Aufgaben erstellen zu müssen. Und die Lehrer kennen das Spiel schon lange, was da getrieben wird. Und wozu das führt, sehen wir dann auch. Das ist jetzt ein bisschen lästig hier. Okay, gibt es auch andere Aufgaben, Zentralabituraufgaben noch? Die gibt es noch. Und interessanterweise, das wissen wir auch seit 2-3 Jahren, in den neuen Bundesländern. Ja, in den neuen Bundesländern. Schauen Sie sich mal hier die Aufgabe an, Stoffwechselvorgänge in Organismen. Ja, da steht dann, vergleichen Sie tabellarisch anhand von 5 Gesichtspunkten Chemosynthese und Photosynthese. Da gibt es keine Abbildung zu. Das muss der Schüler wissen. Ja, das muss er einbringen. Oder er muss passen. Oder beschreiben oben bei 1. Ja, okay, das wäre nett, danke. Beschreiben Sie den Aufbau eines Enzyms und erläutern Sie die Wirkungsmechanismus. Das müssen Sie wissen. Und die Schüler, glauben Sie es mir, die freuen sich, wenn sie das, was sie gelernt haben, auch mal anwenden können. Die schreiben nämlich in die Uniprotokolle, wofür habe ich, Idiot, mich nur 4 Wochen hingesetzt und den ganzen Tag gelernt und ich konnte nicht eins davon anwenden. Das finden Sie in fast allen Uniprotokollen, die diese Aufgaben dann nachher analysieren. Auch hier gibt es natürlich Fragen zu Bewertungen etc. Auch hier gibt es, auch Mecklenburg-Vorpommern, wo die herstammt, hat auch Abbildungen. Aber ich sage Ihnen mal den entscheidenden Unterschied, zum Beispiel Tatort, das ist ja so eine Sendung, die fast jeder guckt, ja, und da geht es ja immer um Genanalysen, das wissen Sie, Elektrophorese, ja, wer ist der Täter? Und da bekommen die Schüler so ein Bannmuster dargestellt und in Mecklenburg-Vorpommern heißt dann die Aufgabe schlicht, erläutern Sie anhand des Bannmusters die Grundlagen der Elektrophorese und erklären Sie, wer der Täter ist. Das müssen Sie wissen. Das Bann kriegen Sie vorgestellt. In Nordrhein-Westfalen kriegen Sie die gleiche Aufgabe, also die gleiche Abbildung mit einem solchen langen Text, in dem Sie zuerst mal darüber aufgeklärt werden, was ist denn überhaupt Elektrophorese. Ja? Das heißt, das können Sie aus dem Text erarbeiten, ohne es vorher zu wissen. Und da muss man mal fragen, macht das Sinn? Ja, es geht nur mit dem Pfeil hier oben, irgendwie, hier der Grüne. Sie müssen hier klicken, ich weiß auch nicht, was da verstellt worden ist. Hier ist der grüne Pfeil und dann, genau. Das ist eine Aufgabe von 2000 von mir. Ja, Abituraufgabe 2000 zu Neurobiologie. Da sehen Sie 2 Seiten, keine 6 oder 7 Seiten. Es gibt auch einen Text, aber dieser Text gibt nichts vor. Der beschreibt nur kurz, worum es da überhaupt geht, nämlich um verschiedene Gifte. Und die Aufgaben, die jetzt der Schüler zu machen hat, all das, was da rechts dargestellt ist, das bekommt er nicht erklärt, das muss er wissen, muss er einbringen. Na? Und die Fragen sind auch so gestellt, erklären Sie die Aufbau und Funktion eines Neurons. Das heißt, das ist nicht irgendwo erklärt, das muss der Schüler mitbringen. Und dann muss er aber auch prozessbezogene Kompetenzen anwenden. Das heißt, leiten Sie aus Abbildung 1 die molekulare Wirkungsweise 3 Gifte ab. Ja? Dabei muss er aber erstmal wissen, was das hier alles für einzelne komische Kügelchen und Eier oder was da abgebildet ist, sind. Das bekommt er nicht im Text vorgegeben. Und solche Aufgaben haben natürlich, das, ich glaube, das ist Einsicht, auch wenn man kein Biologe ist, einen ganz anderen Schwierigkeitsgrad als die Streifenhörnchen. Und anfangs wurde gesagt, ja, der Kleine, der hatte sich da eine Aufgabe rausgesucht. Wir haben mittlerweile aus Nordrhein-Westfalen alle Ökologieaufgaben und aus Hamburg auch alle Ökologieaufgaben durchgesehen. Und von 2005 bis 2015 ist ein deutlicher Verfall der fachlichen, ich betone extra, der fachlichen Ansprüche deutlich zu sehen. Ja, wunderbar, gibt es auch in anderen Fächern, natürlich. Geschichte ist davon betroffen, ja, massiv. auch das Fach Geschichte an der Universität, beschwert sich massiv über die Lücken, die Riesenlücken von Studierenden, die also nicht mehr irgendwelche Zeiten zuordnen müssen zu irgendwelchen Geschehnissen, sondern praktisch nur noch diese prozessbezogenen Kompetenzen, irgendwas zu bewerten und sowas, und dann auch nicht mal den Unterschied mehr verstehen zwischen einer zeitgenössischen Beurteilung eines geschichtlichen Ereignisses. Ja, Sie wissen, wenn man heute Einstein und solche Leute von dem heutigen Standpunkt aus beurteilen würde, wie Sie oder auch Darwin, wie Sie das früher gesehen haben, dann wären das heute in unserem Sinn alles Rassisten gewesen. Noch, ja? Zeitgenössisch gesehen aber nicht. Ja? Und das ist ja ein ganz großer Unterschied, diese Bewertungskompetenz zu haben. Wir bewerten es von dem heutigen Standpunkt, das kann man machen, oder wie ist das zeitgenössisch zu sehen? Ja? Der Pfeil muss oben auf die Skulle. Ja, in Mathematik geht es auch, aber Sie können direkt die nächste. Sie sehen hier auch nochmal zurück, bitte, dann können wir es schnell sehen. In Mathematik ist es nicht so stark wie in Biologie. Ja. Hier, das war eine Untersuchung in der Jahrgangsstufe 11 über eine Analysisaufgabe. Das war die neuere Analysisaufgabe, die haben fast alle Schüler problemlos gekonnt. Und die alte, die davor war, ne, das ist jetzt schon die nächste, lassen Sie dran. Ich kann es jetzt sagen, die alte, die davor war, hatten sie alle eine 5 und eine 6. Ja. Warum kommen wir jetzt darauf zurück? Ja, genau, hier sehen Sie es ja. Ja. Und hier nochmal diese Verschiebung, also von rechts, 5 und 6 in den 4er Bereich. Ja. Also Mathematik hat auch immer mehr Textaufgaben in den einzelnen Rechenaufgaben. Und da kommen wir jetzt an, ja, danke. Das ist jetzt gerade eine Veröffentlichung, die gerade rausgekommen ist, in der Mathematischen Zeitschrift von dem Kollegen Lemmermeier, Lehrer hier in, also es sind nicht nur Professoren, Lehrer, also allerdings promovierter und habilitierter Mathematiklehrer, kennt sich also im Fach auch sehr gut aus, hier aus Baden-Württemberg. Und er hat dann oben drüber geschrieben, mich wundert, dass es auch gedruckt worden ist, Abituraufgaben mit Kompetenz. Er untersucht also jetzt, hier sehen Sie so bestimmte Aufgaben, und bitte die nächste dann. Ja, das ist dann die Zusammenfassung, was er analysiert. Also zur Lösung des Wahlteils, Analysis genügend Lesefertigkeit und Beherrschung des GTR. Er hat dann hier so eine Tabelle zusammengestellt, Wahlteil Analysis, ja, Bedienung des GTR, Kenntnisse, den muss man bedienen können. Ja, die Neueren, die noch nicht so lange vom Abitur weg sind, die wissen das. Und Rechenfertigkeiten, keine. Ja, das übernimmt der Taschenrechner. Formelsammlung, Rechenfertigkeit, keine. Bedienung des GTR-Dreisatz, keine. So, und jetzt kommt der entscheidende Satz. Die großen Schwierigkeiten, die Schüler mit dieser Aufgabe hatten, beruhten einzig auf der notwendigen Entkleidung des Aufgabentextes. Ja. Die zur Lösung der Aufgabe notwendigen mathematischen Fähigkeiten waren neben der Bedienung von GTA und Formelsammlung ein Dreisatz im letzten Teil der Aufgabe. Er stellt dann die offensive Frage, Kompetenzen oder Mathematik, ja, danke, und kommt zu dem Schluss, unser Bildungssystem befindet sich im freien Fall. Um diesen etwas zu bremsen, müssen die Modellierungsaufgaben, so nennen die sich nämlich, schnellstmöglich entsorgt werden. Die Ausbildung der künftigen Lehrer muss wieder in die Hände von Lehrpersonen gelegt werden, die ihr Fach verstehen und sich dafür begeistern können und darf nicht den Bildungsforschern, Erziehungswissenschaftlern und Didaktikern überantwortet werden, die bis auf wenige Ausnahmen seit Jahrzehnten erfolgreich an der Abschaffung der Inhalte des Mathematikunterrichts arbeiten. Jetzt könnte man sagen, das ist eine extreme Meinung, ist es aber nicht. Bitte die nächsten Folien. Sie sehen hier, das ist alles von Fachmathematikern in den letzten drei Jahren publiziert worden. Also Fehlentwicklungen von allen guten Geistern verlassen. Ja. Die Entkernung des Mathematikunterrichts. Ja, Sie haben vielleicht gehört, vor 6 Wochen oder 8 Wochen hatte es in der Taz in Berlin einen großen Aufruf von über 150 Mathematikprofessoren der Universitäten gegeben, dass das nicht so weitergeht mit dem Mathematikunterricht an Schulen, der überhaupt nicht mehr auf ein Studium vorbereitet, ja, in dem teilweise noch nicht mal die Mittelstufen Mathematik mehr mitgebracht wird. Und das hat ja eine große Welle geschlagen, ist für alle Spiegel, alle haben darüber berichtet. Können wir mal weitermachen? Ja, die Folge davon kennen Sie. Ja. Wenn man jetzt sagt, es wurde auch behauptet, ja, Mathematik, das studieren das nur 3%, macht doch gar keinen Sinn, dass alle das lernen. Ja. Das ist ganz falsch. weil ich sage mal so, mindestens 60% aller Fachbereiche an den Universitäten verlangen Mathematik ein. Ja. Das ist die pädagogische Psychologie, ja. Das ist Volkswirtschaft oder die Wirtschaftswissenschaften. Fragen Sie mal, wenn Sie einen Sohn haben oder eine Tochter, die irgendwo in Bonn VWL oder in Mannheim VWL studieren, ja, das ist ein Mathematikstudium. Das weiß man in der Schule gar nicht mehr. Ingenieurwissenschaften, Mathematik selber, Physik, die Naturwissenschaften, alle verlangen Mathematik. Ja. Und jetzt kommt es darauf an, welche Mathematik wird denn da verlangt? Gibt es an den Universitäten im Mathematikunterricht derartige Textaufgaben mit GTR oder grafikfähigen Taschenrechnern, der einem praktisch in der Analysis die Kurven alle vorgibt, die man ja früher alle selbst ermitteln musste? Und die gibt es natürlich an den Universitäten nicht. Ich habe bei meinem Sohn in die VWL-Klausuren reingeguckt. Eine Analysisaufgabe könnte ich noch gerade so mit viel Mühe lösen, aber da habe ich gar nichts verstanden. Null Text. Wirklich null Text. Und dann haben wir natürlich dieses Phänomen abgeschreckt, hohe Durchfallquoten, die Politik beschwert sich massiv. Ja. 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 Und wenn es dann ganz schlimm kommt, ja, dann macht man mal eine Probeklausur, wie in Hamburg jetzt vor diesem Einführung des sogenannten bundesweiten Zentralabiturs. Sie wissen ja, in diesem Jahr ist das erste Mal eingesetzt worden. Thies Rabe hat das dann gemacht. Und hat diese Klausur eingesetzt vom IQB und sie ist irgendwie schlecht ausgefallen, nämlich mit Durchschnitt 3,9. Ja. Und was hat der Minister gemacht? Er ist dann hingegangen, da andere Länder die Klausur nicht geschrieben hätten, sei er nicht bereit, dass die Hamburger Schüler einen Nachteil hätten, dann wurde die Klausur für alle um eine ganze Note höher gesetzt. Ja. Haben wir gerade noch? Das schrieb mir ein Lehrer aus Hamburg dazu. Eine weitere Provinzposte für ihre Sammlung. Erst wird durch die zwangsverordnete Kompetenzorientierung verhindert, dass die Schüler etwas lernen. Dann versuchen die Verantwortlichen, die Spuren durch Notendumping zu verwischen. Das Abitur wird weiter in eine Richtung Lachnummer entwertet. Ein erbärmliches Schauspiel. Leider sitzen die schlimmsten Feinde der Bildung an der Spitze der zuständigen Behörden und Fortbildungsanstalten. Die Fixierung auf Ranking und Marktwert zerstört nicht nur die Grundlagen einer freien Bildung, sondern führt auch konsequent zum Betrug. Das hat ein Lehrer geschrieben aus Hamburg, der die Aufgabe seinen Schülern hat vorgelegt. Ja, ich hatte dann auch mal einen Artikel dazu, leicht satirisch, die Erhöhung der Abiturientenrate als kognitive Form der alchemistischen Goldherstellung. Ja, Hamburg hat es geschafft, in wenigen Jahren von 30% auf 58% die Abiturquote anzuheben. Und der Bildungssenator behauptet sogar, die heutigen Schüler könnten sehr viel mehr, wüssten sehr viel mehr. Also eine Quantitätssteigerung bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung. Ja. Ich sage mal so, ohne Empirik, ohne alles gesunder Menschenverstand, der reicht manchmal. Ja. Wenn ich jetzt aus der ersten Bundesliga Folgendes mache, ich mache da keine 18 Mannschaften, sondern 36 Mannschaften. Die zweite Bundesliga spielt komplett in der ersten Bundesliga mit. Dann würde jeder von vornherein wissen, A, das Niveau insgesamt sinkt, B, das Niveau der Spitzenmannschaften sinkt, weil sie sich nicht mehr mit ihresgleichen vergleichen können und C, die schwachen Mannschaften lernen auch nichts mehr dazu, weil sie, ich sag mal so, haben sie ja jetzt mitgerichtet, wie Darmstadt 98, wenn die gegen Bayern spielen, da schicken die schon mal gleich den zweiten Anzug dahin, ja, damit der erste sich da nicht verausgabt, weil verlieren tun sie sowieso. Und wie man dann das machen kann oder ähnlich im Bildungssystem vorgehen kann, sagen wir verdoppeln alles und es wird dann alles viel besser. Ja, denn es entspricht wirklich jedem normalen Lernvorgang, auch in der Musik, im Sport, in allen Bereichen, wo es ums Lernen geht. Man kann nicht einfach die Quantität erhöhen und dann glauben, man erhöhe auch die Qualität. Ja, jetzt zum Schluss nur noch ein paar Dinge zur Anregung, wo ich jetzt nur noch plakativ darauf eingehe, die wir aber gleich mal andiskutieren, Verbilligung Lehrerausbildung. Ja, bitte nächste. Sie sehen, und gleich die nächste. Sie sehen hier bis 2005 das Studium der Biologie, Lehramt, Gymnasium an der Uni Frankfurt, für das ich ja verantwortlich bin. Es gab da 82 Semester Wochenstunden im Fach zu studieren. 2005 wurden dann die Bildungswissenschaften von ehemals 5 oder 6%, also ganz niedrig, auf 33% erhöht, das Studium wurde aber nicht verlängert, Stattdessen wurde den Fachwissenschaften natürlich die entsprechenden Semesterwochen schon abgezogen. Ja, das ist das Neue und gleich die Zahl. Das ist der neue, aktuelle. Nochmal bitte. Ja, Sie sehen, 47 Semesterwochenstunden sind es noch. Also es ist praktisch um 40% ist der fachwissenschaftliche Anteil gekürzt worden. Wozu führt das zusätzlich? Meine Kollegen aus dem Fach sagen dann, ja, also ihr aus dem Lehramt, ihr behindert nur den ganzen Verein hier. Ja. Wenn einige von Ihnen jetzt hier Bio studieren oder sonst was, die wissen sowas, die bekommen das auch mitgeteilt. Genetikkurs ist ja ganz schlimm, eigentlich würden wir den am besten gar nicht für euch anbieten, weil ihr behindert nur den Laden hier und das ist natürlich auch schlecht, ja, das gebe ich zu, so geht es nicht. Aber andererseits muss man sie auch verstehen, wenn man so stark das Fachwissen kürzt, im gymnasialen Lehrgang, und das ist hier in Baden-Württemberg vielleicht nicht ganz so stark mit den Semesterwochenstunden gelaufen, weil man ja auf 10 Semester erhöht hat, aber gekürzt worden im fachwissenschaftlichen Bereich ist fast überall. Ja, Verbilligung des Hochschulgangs, es wurden im Rahmen der Flüchtlingsdebatte dann ganz plötzlich Projekte gefahren, vor allem in Niedersachsen, wo man also mit einem Test auf Mittelstufenniveau ganz plötzlich dann die Universität besuchen konnte. Ja, die Verbilligungen werden politisch angekündigt. Ja, de Maizière hat eine große Prügel dafür bekommen, für diese Ankündigung. In Wahrheit hat er aber nur das gesagt, was eben alle so irgendwie wissen oder ahnen, wozu es kommen wird. Ja, Verbilligung der Dissertation könnte ich jetzt auch zu was sagen, da sage ich in meinem neuen Buch dann aber was zu. Es gab früher Monographien. Ja, eine Doktorarbeit war eine Monographie. Jeder Professor hatte 1, 2, 3 Doktoranden. Heute sind 10 Doktoranden nicht unüblich. Dadurch muss auch die Qualität nicht verloren gehen. Aber das Geld, was reinkommt, die müssen ja bezahlt werden. Die kommen aus Drittmittel rein und diese Drittmittel, vor allem wenn es EU-Mittel sind, müssen so eingesetzt werden, dass im Nachhinein auch das, was vorher ja im Antrag schon stehen muss, dass man dies und das und jenes erreicht, auch erreicht wird. Ja, sozusagen eine selbstprognostizierende Forschung. Und jetzt kommt erschwerend dazu, dass dieses System, dann gibt es nur 2,5 Jahre Geld für die Doktoranden, dann muss natürlich auch in 2,5 Jahren die Promotion her und dann hat man sich schon vor Jahren auf publikationsbasierte kumulative Dissertationen konzentriert. Das ist natürlich fragwürdig, schon allein aus dem Grund, weil ich sagen würde, das Zusammenschreiben einer 3-jährigen Arbeit in einem ausführlichen Text ist eine Bildungsleistung. Ja, das ist nicht nur irgendwas Fakten zusammengeklebt, wie in den Publikationen, sondern es ist eine Bildungsleistung. Das ist aber längst nicht der neueste Stand. Der neueste Stand ist der, das dauert auch zu lange, weil die Publikationen so lange brauchen, bis sie angenommen worden sind. Mittlerweile arbeiten fast alle Fachbereiche auf manuskriptbasierten Publikationen, kumulativen Publikationen. Das heißt, die Manuskripte werden eingereicht, und je nach Fachbereich muss nur eins angenommen sein, die anderen müssen noch nicht angenommen sein. Und dann heftet man die schon zusammen und gibt ja das Promotionsamt. Das ist Fakt derzeit. Ja, das ist nicht nur in Frankfurt so. Das ist fast an allen Universitäten so. Und noch schlimmer kommt dann hinzu, dass mittlerweile, jeder soll ja Netzwerke gründen. Sie wissen, Sie werden ja täglich auch angeschrieben, LinkedIn und sowas, ja, Netzwerke. Zu meiner Zeit hieß es mal, jeder soll in einer Demokratie nach seiner Leistung beurteilt werden und nicht, ob er irgendwelchen Netzwerken angehört. Ja. Aber heute weiß man, da alle Abitur haben und fast alle dann auch irgendwann Bachelor und sowas, braucht man eben Netzwerke, um noch weiterzukommen. Und folgedessen stehen in diesen ursprünglichen Monographien der Dissertation plötzlich 10 Autoren drin. Ja. Ich habe Doktorarbeiten, wenn wir über den Tisch laufen sehen, da stehen 10 Doktoren drin in einem Manuskript, basierten kumulativen Promotion, nicht Habilitation, Promotion. Ja. Da muss dann genau angegeben werden, welcher Anteil an diesen verschiedenen Dingen, also Materialsammlung, Materialauswertung etc., der einzelne Doktorand hat. Jetzt hat er aber 9 mit dazu geschrieben, also muss er natürlich irgendwie auf die anderen die Prozentzahlen verteilen, weil das in unserer Fachbereich Promotionsordnung so natürlich vorgesehen ist. Ja. So, da steht dann 5% dafür, der andere 15%. Was ist der Sinn des Ganzen? Der Sinn des Ganzen sind natürlich Kollektive. Man hat ja dann nicht nur eine Publikation, wenn ich 9 andere noch dabei habe, sondern die 9 anderen machen ja auch ihre Promotion, sondern ich habe gleich 10, ja, in den 3 Jahren. Und das ist eine Entwicklung, die ist also wirklich an jeder Hochschule, wenn Sie selber Hochschullehrer sind, werden Sie, es sei denn, Sie sind in einem Fachbereich, der davon nicht betroffen ist, was ich aber nicht glaube, weil ich habe überall nachgehört, das ist mittlerweile Standard. Man regt sich noch nicht mal mehr darüber auf. Können wir aber gleich auch gerne nochmal andiskutieren. Und auch mindestens genauso schlimm, ich weiß nicht, ob es hier in Baden-Württemberg auch ist, aber in Hessen ist es so und in Nordrhein-Westfalen natürlich auch. Für jeden Studenten, den wir in der Regelstudienzeit zum Abschluss bringen, erhalten wir 4.000 Euro, ich sage Korruptionsprämie. Ja? So nach dem Motto, ihr garantiert uns, die in der Regelstudienzeit mit Abschluss durchzuschleusen und wir geben euch dafür Geld drüber. Und da die Universitäten, das wissen Sie auch hier in Heidelberg, natürlich am Tropf der Landesregierung hängen, nicht wie in den USA, Princeton oder sowas, da könnte der entsprechende Gouverneur sich im Handstand da irgendwo hinbewegen, da würden die sagen, das interessiert uns alles nicht, wir haben genug. Ja. Aber hier ist das eben anders und die Hochschulen knicken dann zumindest zum Teil ein. Ja. Wir sind gleich fertig dann, das ist der letzte Punkt dann, es gibt dann, die KMK hat ein Fachgutachten beauftragt zur Kompetenzorientierung im Studium und Lehre. Ich behaupte, niemand in der KMK und auch in der HLK, die das ja vertreten haben, hat das jemals gelesen. Ja, das sind nämlich ein paar hundert Seiten. Aber wenn man es liest, dann verliert man den letzten Glauben an irgendwelche Dinge, die es noch geben könnte. Ich fasse es kurz zusammen. Es wird doch zwingend verlangt, die Kompetenzorientierung zugunsten von Vermittlung von Wissensbeständen auch in die Universitäten einzuführen. Und zwar mit einer Konzentrierung auf 2 wesentliche Punkte, aber die Universitäten oder die Hochschulen müssen endlich davon wegkommen, ein umfassendes Wissen vermitteln zu wollen. Ja. Habe ich meinen Kollegen gesagt, die haben das gar nicht geglaubt, weil wir machen in Biologie die ersten 6 Semester nichts anderes, wirklich nichts anderes als umfassendes Wissen vermitteln. Ja. Umfassendes Wissen vermitteln. Ja, und dann kommen wir auch hier zur letzten Folie. Die Mediziner, die da massiv unter Druck stehen, die Juristen auch, die sollen nämlich jetzt Bachelorstudiengänge einführen, das hätte die KMK gerne, und die sollen die Kompetenzorientierung einführen und auch kompetenzorientiertes Prüfen. Also nicht mehr jeder schreibt irgendwelche Tests, sondern wenn einer jetzt keinen Test schreiben würde, keine Klausur oder keine mündliche Prüfung, der kann auch ein Portfolio abgeben, wie das ja für Schulen dann teilweise auch vorgesehen ist. Und da regt sich natürlich jetzt, das können Sie sich denken, die ganzen Juristen in Deutschland und die Mediziner sind total in Aufregung, die haben mich dann auch angefragt. Und am 7.8. haben wir eine große Tagung, die sogenannte erste Frankfurter Inkompetenzkonferenz. Ja. Sie sind herzlich eingeladen, es kostet nichts, kommt führende, Konrad Lissmann aus Wien ist da, Matthias Brotkorb, Innenminister, vorher Kultus- und Wissenschaftsminister aus Mecklenburg-Vorpommern ist da, Bernhard Kempen ist da, der Vorsitzende des Deutschen Hochschullehrerverbandes. Also es sind richtige Koryphäen. Stefan Kühl aus Bielefeld ist da. Und es sollen halt praktisch die Frankfurter Einsprüche gegen diese Form der Kompetenzorientierung an Universitäten werden. Und ich darf Sie herzlich dazu einladen und bin dann auch mit meinem Vortrag am Ende. Schönen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Klein. Ich glaube, Sie haben noch ein bisschen Zeit mitgebracht, auch mit uns zu diskutieren. Sie haben sie auch schon angekündigt, bis sich mal alles ein bisschen sortiert haben. Oder Herr Haus, wollt schon? Nein, also ich kann auch warten. Dann übergebe ich gerade mal das Mikrofon an Herrn Haus.
Vielen Dank für den sehr anregenden Vortrag. Ich bin hier Professor für Politikwissenschaft und ich möchte zunächst mal sagen, vieles, was Sie geschildert haben, ist, glaube ich, zumindest sehr viel stärker ausgeprägt in den naturwissenschaftlichen Bereichen. Also bei uns ist immer noch so, ich kriege kein Geld dafür, dass ich Promoventen habe. Ich kann noch nicht alle Promoventen über Projektmittel finanzieren. Es ist relativ entkoppelt. Trotzdem haben wir natürlich auch Debatten zum Beispiel zu kumulativen Promotionen, aber nicht auf dem Niveau, wie Sie es jetzt dargestellt haben, mit 10 Autoren. Also Wir machen uns Gedanken über sehr strikte Regelungen oder wir haben bereits sehr strikte Regelungen dazu eingeführt. Also ein bisschen differenzieren muss man, glaube ich, in dem Bereich schon. Was den Bildungsdiskurs betrifft, ich versuche das doch für mich ein bisschen einzuordnen und an einer Stelle passen die Dinge für mich nicht so zusammen. Und das betrifft so die Aussage, dass die Reformen etwas mit Marktgängigkeit und Ökonomisierung zu tun haben. Zumindest wenn man mal bei den Effekten ansetzt, die Sie geschildert haben, qualifiziert ja derartige Schüler und dann in der Folge auch Studenten nichts dafür, marktauglicher zu sein als vorherige Kohorten. Also nicht mehr rechnen zu können, kein Wissen mehr zu haben, das ist ja nicht marktgängiger. Da ist die Erzählung so ein bisschen, da gibt es so gewisse Brüche und ich frage mich, ob nicht einfach verschiedene Tendenzen auch eine Rolle spielen. Und an einer Stelle haben zwei Dinge, glaube ich, zusammengefunden. Und zwar, das ist auf der einen Seite dieser Bildungspositivismus, also messen zu wollen. Und auf der anderen Seite eben der Diskurs so, es kommt eben nicht so stark auf Inhalte an, die Welt wandelt sich sowieso immer schneller. Wir müssen nur wissen, wo wir nachgucken müssen, so ungefähr. Ja. Und das wird jetzt so zusammengeschweißt auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise. Und man könnte ja sagen, dass genau das eine gewisse Rache an dem Positivismus selbst ist. Ja. Also der Anspruch, alles messen zu müssen, der aus der Naturwissenschaft kommt, rächt sich letztendlich daran, dass niemand mehr Naturwissenschaften beherrscht bei dieser Art von Bildung. Kann einen natürlich nicht zufriedenstellen, aber meines Erachtens steckt da also vieles auch Paradoxales irgendwie drin, was nicht auf so eine einfache Formel zu bringen
ist. Das ist übrigens das ist völlig richtig. Es steckt viel Paradoxales drin. Ich hatte jetzt letztens in der Zeit ein Interview mit der Frau Stannert vom IQB, ja, die mir natürlich massiv vorwurf, ich würde die empirische Bildungsforschung verantwortlich machen. Natürlich mache ich das nicht. Ja. Die empirische Bildungsforschung, für meine Begriffe, trägt ihren Teil dazu bei, dass sie ein Konzept erstellt hat. Das hat sie weitergegeben, hat sie aber nicht mehr darum gekümmert, was daraus geworden ist. Das haben die Landesregierungen auf ihrer Ebene in ganz andere Kanäle geleitet. Und da sind eben ganz viele Köche, da gebe ich Ihnen völlig recht, die das zu einem Brei natürlich vermengen. Und man darf nicht vergessen, anfangs hat die Wirtschaft ja dieses Kompetenzkonzept massiv unterstützt. Ja. Ja, die brauchen, wie Sie genau gesagt haben, die brauchen auch nicht so viel Fachwissen, das können die auch, das lernen die bei uns. Ja. Die Hauptsache, die wissen so, haben so Schlüsselqualifikationen, darum ging es ja um diesen Begriff. Und wenn ich war jetzt letztens in Saarbrücken vor der IHK vortragen, um Himmels Willen, Herr Klein, was liefern Sie uns nur von den Universitäten und von den Schulen hier ab? Ja? Das kann doch wohl nicht wahr sein, das haben wir doch gar nicht gemeint. Die können ja noch nicht mal mehr, so, das wird so vorgetragen. Ja? Und man darf natürlich auch nicht vergessen, diese ganzen Begrifflichkeiten, die jetzt hier so pauschal vorgestellt wurden, wer außer den an Bildung Beteiligten, an den Universitäten und sowas, versteht das denn überhaupt? Wenn ich vor Eltern vortrage, die wissen gar nicht, worum es da eigentlich geht. Ja. Die sind nur besorgt, die haben so ein Gefühl dafür, dass es eigentlich auf der einen Seite gut ist, wenn ihre Kinder das Abitur bekommen und ihre Kinder den Master bekommen, aber nicht die anderen. Ja. Und da die anderen, dass sie aber wissen, dass die anderen es auch bekommen, vermuten die mittlerweile genau das, was sie eigentlich nur fühlen, dass da das Niveau so nach und nach abgesenkt wird. Was es auch wird, es gibt also... Man muss ehrlich sagen, es gibt heute kaum jemand, der nicht bestreitet, dass es diese Nivellierung, insbesondere der fachlichen Ansprüche, gibt. Ja. Und zu den Promotionen noch eins, selbstverständlich haben Sie recht, dass es da unterschiedliche Fachbereiche gibt. Ja. Aber es ist wirklich in Fachbereichen, und das ist aber ein Ökonomisierungsproblem, wenn die Professoren doch nach ihrem Output bewertet werden. Ja. Das werden Sie ja letztendlich auch. Und wenn Sie an die W-Besoldung denken, ich habe ja Gott sei Dank noch eine alte C4-Stelle. Ja. Ob ich jetzt einen Doktoranden hatte oder nicht, das war egal, mein Gehalt blieb gleich. Aber meine Kollegen, die sitzen teilweise auf W2, ja, die bekommen in ihrem Gehalt Zuschläge, wenn sie eben möglichst viele Drittmittel einwerben. Ja. Und das ist auch so ein Konzept. Ich will nicht sagen, dass die nur schlechte Sachen damit machen, auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil, würde ich den heutigen Professoren eher vorwerfen, dass sie sich um diese Entwicklung, die ich jetzt gezeigt habe, gar nicht kümmern und sagen, machen lieber unsere Forschung und halten uns aus der Bildungspolitik raus. Ich erwarte gerade von meinesgleichen erhebliche Kritik an den Dingen, die da geäußert werden. Aber bei uns im Fachbereich auch so, wir sind 38 Professoren in Biologie alleine, ja. Wenn ich dann irgendeinen RAZ-Artikel kritisch wieder geschrieben habe, dann sagen die, super gemacht, ja, wir sind voll deiner Meinung, aber selber äußern die sich nicht. Ja. Und das ist auch ein Problem, weil ich kenne natürlich auch mittlerweile viele Politiker, die sagen, ja, Juristen, ja, man darf nicht vergessen, in den Kultusministerien sitzen häufig Juristen, ja, die haben überhaupt keine Ahnung von diesen Dingen. Ja. Also wenn ich nenne jetzt keinen Namen, wenn ich mit dem einen oder anderen Kultusminister rede, sagt immer, Herr Klein, was Sie sagen, das finden wir eigentlich ganz gut, aber warum sind Sie eigentlich so gegen Kompetenz? Ja, Kompetenz ist doch irgendwie was Gutes und sowas. Die verstehen die Zusammenhänge gar nicht. Und dann kommt auf einer anderen Ebene, auf einer ministerialen Ebene, ich in Nordrhein-Westfalen kenne ich das Spielchen ja genau, da sitzen natürlich dann über die letzten Jahre in diese Positionen hinaufgekommen, ja, diejenigen, die eben diese Konzepte vertreten. Das darf man nicht vergessen. Es gibt gerade auch im Namen der neuen Lernkultur für Schulen jetzt, ja, der Lehrer soll eben noch Lerncoaching betreiben, das ist ja auch ein Begriff aus der Ökonomisierung, der soll nicht mehr bilden, sondern er soll in diesem extrem konstruktivistischen Ansatz, wo die Schüler sich alles im selbstgesteuerten Lernen beibringen, nur noch die Lerncoach-Funktion übernehmen. Ja. Das muss man natürlich auch mal hinterfragen, gibt es dafür empirische Belege? Und da sagt mir natürlich Kollege Köller und Kollege Klime, die gibt es natürlich nicht, das ist völliger Unfug. Aber es wird ja gemacht. Es gibt Hamburg, ja, hier in Baden-Württemberg, dieser Lehrplan, wie hieß der nochmal, 21, da war das ja drin verankert ursprünglich. Ja. Da sollte es ja, so sollte in der Schule unterrichtet werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon wieder geändert ist, aber das ist eine Problematik, dass da von vielen Köchen völlig andere Konzepte gefahren. Und das gibt so einen Brei, in dem dann irgend auch, alleine schon, weil es ein Brei ist, in dem eigentlich nichts Gutes mehr vorkommen kann. Allerdings wollte ich einen Satz noch sagen, sagte mir letztens eine Lehrerin, Herr Klein, ganz so schlimm, wie Sie sagen, ist es nun doch nicht, stimme Ihnen in vielem zu. Da habe ich aber auch gesagt, es ist deswegen nicht so schlimm, weil viele Lehrer und auch Hochschullehrer natürlich nach wie vor einen fachlich fundierten Unterricht sowohl in der Schule als auch in der Universität durchführen. Ja? Nur die Frage ist, wenn von oben die Bestimmungen kommen, dass das nicht mehr gewünscht ist und es gibt die derzeit massive Einflüsse, gerade in die Schule, die Fächer auch abzuschaffen. Ja? Es soll nur noch phänomenorientiert unterrichtet werden. Und dann frage ich mich immer, von wem? Ja? Die Lehrer gibt es doch gar nicht. Natürlich kann ich eine Frage stellen, warum fliegt eine Libelle? Ja, da habe ich Fragen aus der Physik, aus der Chemie, aus der Biologie. Aber wer bitteschön als Lehrer hat denn diese drei Fächer studiert? Ja, und dann wird das eben auf einer oberen Ebene besprochen, wo man so sich die Sachen zusammengoogelt. Sie haben das eben gesagt. Interessanterweise mache ich gerade ein Seminar Ernährung. Ja, da müssen Sie mal googeln. Dann, die Studenten rasten rund um die Uhr aus, weil sie nämlich jetzt googeln und ständig auf jeder Seite was anderes steht. Das Gegenteil von dem ersten. Ja. Da stehen Omega-3-Fettsäuren sind mit Einfach-Doppelbindungen gut und mit doppelten Doppelbindungen schlecht, Linolensäure und Linolensäure. Im zweiten steht genau das Gegenteil. Da steht genau das Gegenteil, weil dann natürlich 90% selbsternannte Enthusiasten sitzen, die auch Geld verdienen und was verkaufen wollen. Ja, so. Da können Sie schon sehen, wie Konrad Lissmann sagt, um überhaupt vernünftig googeln zu können, brauche ich erstmal Vorwissen. Ja. So, dann kann ich vernünftig googeln. Dann kann ich sagen, das ist Murks. Ja.
Ja, Herr Klein, mich würde jetzt interessieren, wo sollte man Ihrer Meinung nach ansetzen, dann jetzt tatsächlich, um ja, das Problem, das ja tatsächlich besteht, das sehe ich auch, irgendwie zu lösen oder wieder ein bisschen weg von dieser Kompetenz oder von diesen PISA-Fragen in Abituraufgaben zu kommen? Muss man da an der Schule ansetzen, an der Hochschule, also wir als Lehrende, oder ist da wieder die Politik gefragt, dass ihr ein Umdenken ansetzt? Das ist ja im Prinzip eine gesellschaftliche Diskussion, die wir führen müssen, die vielleicht noch zu wenig geführt wird, damit sich dann möglicherweise über die Politik wieder was ändert. Weil mein Eindruck war jetzt, ja, dass es eine politische Entscheidung war, hier was zu ändern, und es offenbar jetzt auch gefruchtet hat in diesen Abituraufgaben, die es jetzt gibt. Und zurücknehmen kann man es wahrscheinlich auch wieder nur durch eine politische Entscheidung. Oder was sehen Sie für Möglichkeiten?
Ja, würde ich genauso sehen. Es gibt nur politische Entscheidungen. Ja. Ich habe dem Kollegen damals ja schon mal gesagt, wir haben ja die Gesellschaft für Bildung und Wissen gegründet. Da sind auch 150 Professoren drin, Nina Rümelin und die alle. Wenn wir 5 Kultusministerien besetzt hätten, ja, dann würden wir schon dafür sorgen, dass wir die anderen auch noch auf unsere Seite ziehen. Und dann würde man da was anders aufziehen. Aber wir haben sie nun mal nicht besetzt und sie sind anders besetzt. Und man darf natürlich die Kultusminister nicht vergessen. Ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Die sitzen an ihrem Tisch und wollen natürlich Ruhe an ihrer Front haben. Ja, die wollen, dass die Eltern vor allen Dingen zufrieden sind. Und die Eltern sind zufrieden heutzutage, wenn die Kinder halt Abitur bekommen. Die sind auch zufrieden, wenn die einen Bachelor bekommen. Die sind auch zufrieden, wenn die einen Master bekommen. Dass das alles auch eine Inflation der Bildungsabschlüsse bedeutet, die ja mehr oder weniger, wenn jeder ein Abitur hat, hat halt keiner mehr ein Abitur. Ja. Das wird nicht bedacht. Und viele Eltern werden sich auch noch massiv wundern, was denn so die Verdienstmöglichkeiten von Akademikern heute teilweise sind. Ja. Ich war jetzt, wie gesagt, wieder an der Nordsee auf 2 Exkursionen, da hatten wir einen Wattführer, wunderbar hat der das gemacht, habe ich ihn mal gefragt, was er denn so macht. Ja, Taxifahrer. Ja, ich sage, und haben Sie denn Bio studiert? Ja klar, promoviert, alles. Ja. Keinen Job gefunden. Ja. Bewirbt sich jetzt auf irgendeine Stelle im Untergrundschulbereich, wo er für ein halbes Jahr vielleicht hofft, was zu bekommen. Im AWI, im Alfred-Wegener-Institut, hatten wir immer eine super Führerin, Frau Doktor, sowieso mit der Polarstern in der Antarktis gewesen. Jetzt mussten die Einsparungen treffen. Jetzt ist sie nicht mehr da. Ich sage, wo sind sie denn? Ja, die macht jetzt im Zoo in Bremerhaven Führungen für Grundschulkinder auf 450-Euro-Basis. Ja. Und wenn ich bei uns sehe, wie viele jetzt bei uns auch promovieren, auch in der Fachdidaktik, und man fragt die, warum geht er nicht in die Schule oder warum macht er nicht was anderes? So nach dem Bachelor, ja, mit dem Bachelor kriegen wir ja gar nichts. Ja. Also im Master ist ja das Mindeste, was wir machen müssen. Und oft finden die dann auch nichts und dann promoviert man halt, weil man denkt, naja, wenn ich promoviert bin, habe ich bessere Einstellchancen, ist klar, liegt auf der Hand, ist aber eben teilweise auch nicht mehr so. Man braucht sich ja nur die Gehaltsentwicklung in den 70er, 80er Jahren, ich sage mal in meiner Zeit, wer zu meiner Zeit eine Promotion hatte, ich sage es mal heute im Vergleich, der hat auf jeden Fall damals in den 70er, 80er Jahren mehr als 5.000 Euro im Monat verdient, ja? Deutlich mehr. Und da hat man mich noch als bekloppt gehalten, weil ich an die Schule gegangen bin. Ich hätte genauso gut bei Bayer oder BASF oder sowas anfangen können, mit einem ganz anderen Gehalt. Heute ist das aber nicht mehr der Fall. Und da komme ich auf den Punkt Ihrer Frage. Die IHK fragte nämlich auch, ja klar, Sie stellen das also da, was machen wir denn dagegen? Ja? Dagegen müsste eine Initiative gefahren werden, die auch zum Beispiel das nach wie vor das duale Ausbildungssystem, was wir auch noch haben und was wir derzeit aufgrund dieses Akademisierungswahns praktisch zerfleddert. Die IHK hat praktisch kaum noch Leute, die sie ausbilden kann und holt sich die mittlerweile schon aus dem Ausland. Ja. Und wir müssen auch den Abiturienten sagen, ihr könnt selbstverständlich studieren, ja, aber wir sagen euch auch, also mit den ganz hohen Gehaltsansprüchen, eure Eltern vielleicht von früher und sowas, das mag für einige noch zutreffen, für viele aber auch nicht mehr. Und vielleicht ist für viele auch eine Lehre mal erstmal besser. Und im heutigen durchlässigen System, was wir haben, kann man auf jeder Lehre sofort wieder ein Studium beginnen. Ja? Man kann ja zuerst mal was Vernünftiges machen. Und dann studieren. Ja, es kommt ja, ich sage Ihnen, ich habe auch einen Sohn, der ist jetzt 21, der hat auch so einen G8-Geschädigter, ja, mit 17,5 Abitur gemacht. Der wusste dann im August gar nicht mehr, dass der wollte noch in die Schule gehen, weil er dachte, es wäre noch ein Jahr. Ja. Es war aber keins mehr. Und hat sich dann mal, wusste auch gar nicht, was er studieren soll, ins Ausland wollte er auch nicht. Und hat dann so ein bisschen rumgelungert mit seinen Kumpels. Ein halbes Jahr später hat er dann VWL seltsamerweise angefangen. Ich habe ihn schon von Mathe gewarnt. Da war auch nach 2 Semestern in Bonn ein reines Mathestudium wieder Ende. Ja, ja, jetzt macht er Jura in Leipzig. Also sehe ich auch sehr skeptisch, weil Sie wissen, Digitalisierung, ob es dann so kommt, weiß auch keiner. Aber es wird ja behauptet, dass gerade die akademischen Berufe da massiv abgebaut werden. Ja. Zum Beispiel Precht und solche Leute, ob die jetzt immer sagen, was stimmt oder was, ob man überhaupt das prognostizieren kann, weiß ich nicht. Aber gerade Juristen wird man wohl deutlich, also mengenmäßig, mindestens 60-70% weniger brauchen, als man jetzt braucht. Ja. Ob das dann so kommt, weiß ich nicht, aber man sollte das den Leuten sagen. Ja. Und das ist auch eine Aufgabe der Politik. Ja. Sonst kriegen wir so Verhältnisse auch möglicherweise wie Italien, Spanien. Gucken Sie mal in Italien. Ja. Alle ein Bachelor, überhaupt keine Stelle in Spanien. Die Arbeitslosigkeit unter jungen Akademikern weit über 50%. Ja. Und wirtschaftlich läuft es derzeit ja noch gut, aber lass Deutschland mal in eine Rezession schlittern. Dann ist aber die Frage, wo die alle hin sollen. Und da müsste man Alternativen, und da haben wir ja eigentlich genug. Wir exportieren das duale Bildungssystem nach China, und selbst Obama war daran interessiert, und hier selber schaffen wir es ab. Auf Forderung der OECD übrigens. Die OECD hat immer behauptet, ja, das duale Bildungssystem in Deutschland, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit irgendwelchen anderen, gibt es nicht. Ja. Und seltsamerweise, Nida Rümelin sagt ja zu Recht, die Schweiz, Österreich und Deutschland haben die geringste Arbeitslosigkeit, die höchste Produktivität, unter anderem aufgrund des dualen Ausbildungssystems. Ja. Und das will aber jetzt gar keiner mehr machen, das hängt auch mit der Werbung zusammen. Wenn ich natürlich jedem einbläue, nur als Akademiker kannst du ein zufriedenstellendes Leben führen, dann wird das doch jeder machen. Ja.
Jetzt haben Sie sich ja sehr stark sozusagen für politische Aktionen ausgesprochen. Jenseits von sozusagen Gesellschaften gründen, sich politisch auch einsetzen. Was kann man tun? Wir sind jetzt gerade mitten in einer Reform des Lehramtsstudiums in Baden-Württemberg, vom Staatsexamen auf die Bachelor-Master-Struktur. Hier sitzen einige, die sehr aktiv als studentische, professorale und Mittelbauvertreter in diversen Gremien jetzt an beiden Hochschulen sitzen, um einen Master of Education einzuführen zum Wintersemester 2018/19. Die Strukturen sind klar, ne? Die kommen von oben und wir müssen sie aber füllen. Wir möchten sie auch füllen, sind engagierte Menschen, Menschen, die sicher viele ihrer kritischen Punkte auch teilen. Was kann man sozusagen jenseits von dem tun, dass man die politischen Rahmenbedingungen verändert? Und meine Frage möchte ich verknüpfen mit sozusagen nochmal einem Rückbezug zum Thema unseres Expertenforums Bildung und Identität. Ist Bildung für Sie so eine Art Gegenbegriff zur Kompetenz? Müssen wir den wieder stärken, stärker darüber diskutieren, mehr auf den Input gucken als auf den Output. Was raten Sie uns? Wir sind jetzt hier, ich glaube, die meisten von uns in irgendeiner Weise beteiligt sozusagen in diesem Prozess als Akteure und ich glaube, wir wollen nicht wie Dilemma zur Schlachtbank geführt werden, sondern selber sozusagen damit die Prozesse gestalten.
Was ich ganz schlimm finde ist, und das hat es gerade in meiner Frankfurter Universität ja nie gegeben, schon in die 68er kamen ja nun mal von da, da hat es ja immer Protest gegeben gegen alles, was kam, ja, gegen was die Politik machte. Das brauchen wir wieder. Ja. Ich vermisse es, dass eben jetzt zum Beispiel hier in Baden-Württemberg oder in Bayern, da wird dann bestimmt, wir machen jetzt Bachelor-Master-Studiengänge im Lehramt. Da wird überhaupt nicht diskutiert, ob das Sinn macht oder nicht. Ja. Das wird einfach bestimmt und die Universitäten oder sie führen das durch. Ja. Dann müssen sie es eben durchführen. Ich halte das für völlig unsinnigen Quatsch. Ja. Weil es ist genau wie bei den Juristen und bei den Medizinern, wozu brauchen die einen Bachelor? Damit kann man ja gar nichts machen. Und wozu braucht man einen Bachelor im Lehramt? Soll man da Hausmeister mit werden oder was? Also wird es ja ein konsekutiver Studiengang werden. Das heißt, es wird aus dem Bachelor automatisch, wie in anderen Ländern auch der Fall ist, ein Master draufgesagt wird. Und da muss man auch fragen, gibt es in diesen drei Richtungen, ich war nun mal in den USA 2011/12, habe mir das genau angeschaut, da gibt es auch kein Bachelor-Master-System im Lehramt. Die studieren einen achtsemestrigen Fachbachelor in einem Fach. Die studieren nur ein Fach. Interessanterweise studieren für das Lehramt in allen Ländern dieser Welt, außer im deutschsprachigen Raum, alle nur ein Fach. Ja. Das wäre zum Beispiel auch eine Forderung, die ich mittlerweile erhebe, wenn man die Bildungswissenschaften so stark erhöht hat und dadurch die Fachwissenschaften so stark gekürzt hat, ist die einzige sinnvolle Gegenmaßnahme, dass man sagt, okay, die Bildungswissenschaften sind wichtig geworden, ich sage hier Heterogenität der Bevölkerung etc., da müssen auch ganz andere Methoden her, wie das zu meiner Zeit der Fall war, aber dann bitte nur noch einfach. Und da aber kenne ich mich aus. Ja. Also meine Gymnasialen, die bei mir eine Ausbildung machen, ich weiß nicht, wie die in der Sekundarstufe 2 bestimmte Dinge unterrichten wollen. Die haben ja nie gehört und auch nie gesehen. Wir haben nie eine PCR oder eine Polymerase-Kettenreaktion durchgeführt. Im Buch steht die aber drin. Das wird dann mit Arbeitsblättern gemacht. Ob das jetzt sinnvoll ist und was mit Biologie zu tun hat, mag ich dann auch mal bezweifeln. Also da müsste auch überlegt werden. Und zum Beispiel Sachsen hat ja anfangs direkt Bachelor-Master umgestellt und vor 5 Jahren völlig gescheitert wieder auf Staatsexamen. Und es ist der Irrsinn hier ist jetzt, letztens rief mich eine Studentin aus Kiel an und sagte, ich habe jetzt den Bachelor in Kiel fertig, ich möchte bei Ihnen jetzt den Master of Education in Biologie machen. Sag ich, geht nicht, wir haben keinen Master, ja, und wir haben auch keinen Bachelor. Und Ihr 6-semestriges Bachelorstudium kriegen Sie bei uns in Hessen nicht als Staatsexamen anerkannt. Also sie musste in Kiel bleiben oder woanders hingehen. Das heißt, diese ganzen, was man eigentlich mit den Bachelor-Master-Studiengängen haben wollte, ja, eine bessere Angleichung und sowas alles, das ist gerade im Lehramt eine katastrophale Entwicklung, weil es eben Länder gibt, die machen das alles ganz anders. Ja. Und dann noch die zweite Frage, selbstverständlich müssen wir wieder auf den Bildungsgedanken zurückkommen. Jetzt kann man natürlich genauso gut fragen, ja, wenn Kompetenz ein Containerbegriff ist, ist das Bildung nicht auch, ja. Aber ich glaube, eins, wir werden niemals finden, dass vorm Obi Schilder stehen, wir haben die Bildung für Fließen oder sowas. Ja? Also es ist schon was anderes. Ja? Es ist schon was ganz anderes. Und ich unterstütze auch den Satz, Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn wir alles andere vergessen haben. Ja? Das sollte man wirklich mal drüber nachdenken. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, nämlich wenn ich die Kompetenzen habe, das hat Christoph Türke, mein Kollege, sehr gut mal in der Süddeutschen geschrieben, dann habe ich nur leere Hüllen. Ja, ich habe Hüllen ohne Inhalte. Ja, die habe ich, aber nichts, was dahinter steckt. Und Bildung gibt es nicht ohne Wissen. Die Voraussetzung für Bildung ist Wissen. Ja. Wer nichts weiß, der hat auch keine Bildung. Deswegen haben wir ja die Gesellschaft 2010 auch genannt, Gesellschaft für Bildung und Wissen. Und interessanterweise finden Sie die zwei Begriffe heute in keinem Lehrplan, also in keinem dieser neuen Kerncurricula mehr. Aber stattdessen, hier wie in dem Fachgutachten, wirklich, ich habe meinen Mitarbeiter bis Seite 100 zählen lassen, da kam 1200 Mal das Wort Kompetenz vor, in dem Hochschulgutachten aus Paderborn. Da fragt man sich auch, merken die das nicht? Ja? Aber anscheinend merken sie sich, oder sie sollen es so machen und so weiter. Und ich sage noch, ich kenne mittlerweile viele Minister. Die Minister sind, die hören durchaus auf Kritik. Ja? Das ist nicht so, ich habe mich selbst gewundert, wie ich so erst einen FAZ-Artikel geschrieben habe und so, habe ich gedacht, das liest das sowieso keiner. Ja? Und dann hat mir einer von denen gesagt, Herr Klein, was Sie in der FAZ schreiben, nicht nur in der FAZ, in der Wirtschaftswoche, sonst irgendwo, montags wird in jedem Ministerium in Deutschland gelesen. Und nicht nur, was ich schreibe, sondern andere auch. Ja. Und da muss mehr hin, da muss mehr Input hin. Die sind in den Ministerien sitzen, die sind nicht bösartig, ja, die da sitzen. Die wissen, dass das da ist. Die bekommen dann von oben auch, BMBF gibt irgendwas vor, dann geben die das weiter, ja, Bachelor, Master machen wir dann. Und da wird überhaupt nicht reflektiert und nicht. Und wenn dann da käme, hallo Frau Dr. Eisenmann, ja, wir überlegen uns das aber mal, das ist nach unserer Meinung nochmal, müsste nochmal diskutiert werden oder sowas, dann sind die da, vor allem wenn man dann auch Eltern mit reinzieht, Eltern sind immer ganz wichtig. Also Lehrer erreichen nichts, hatte früher Kanzler Schröder schon gesagt, wer hat ja immer gesagt, faule Säcke, ja. Hochschullehrer natürlich auch, aber wenn die Eltern Rabatz machen, ich sage mal Beispiel G8, G9, da sieht man es auch jetzt wunderbar. Da ist politisch was völlig zurückgerudert worden, was noch vor 5 Jahren völlig unvorstellbar war, dass die Politik, die G8 massiv unterstützt hat, es zugibt, dass es gescheitert ist und jetzt wieder mehr oder weniger flächendeckend G9 einführt. Es hat massive Proteste gegen die Wiedereinführung von G9. Sie müssen sogar berücksichtigen, die Wahl in Nordrhein-Westfalen ist unter anderem dadurch entschieden worden. Die Frau Kraft ist dadurch abgewählt worden, weil die Bildungspolitik erstmal eine solche Rolle gespielt hat, dass die wollte ja unbedingt G8 weiterführen und die Eltern wollten es definitiv nicht. Die haben ja da massive Unterschriftensammlungen etc. gegengeführt. Und das war auch ein Grund dafür, dass wir jetzt in Nordrhein-Westfalen eine andere Regierung haben. Also Druck auf die Politik oder auch Verständnisgewinnung bei Politikern halte ich für ganz wichtig. Und viele Professoren und einige Professoren haben durchaus einen guten Draht zur Politik. Und ich sage auch immer, man muss auch nicht immer als Rektor einer Universität oder als Präsident so immer, ja, wir machen das alles und sowas. Man muss auch Kritik mal der Frau Wanka gegenüber dem BMBF bringen, muss sagen, müssen denn da jetzt 5 Milliarden in die Digitalisierung gesteckt werden? Also 5 Milliarden in Laptops, da brauchen wir nur nachgucken, in Australien und Amerika, USA schon vor 7, 8 Jahren komplett gescheitert. Ja. Jetzt werden die Laptops alle wieder eingesammelt, weil die Schüler alles damit gemacht haben, nur nicht gelernt. Ja. Das, aber wir übernehmen dann aus den USA übernehmen wir alles, was dort vor 10 Jahren schon gescheitert ist. Ich erinnere an ein Buch, habe ich jetzt hier nicht drin, das heißt Dine Ravitch, hat die amerikanische Regierung die letzten 30 Jahre immer beraten, schon unter George Bush Senior, bis jetzt, alle Administrationen beraten. Die war anfangs für Bildungsstandards und sowas. Die hat 2008 oder 2009 ein Buch geschrieben, The Death and Life of the Great American School System, mit dem Untertitel How Tests and Choice are Undermining Education. Also wie Bildungsstandards die Bildung aushöhlen. Ja. Und das Buch muss man wirklich lesen. Da wird auch berichtet, wie schon in den 90er Jahren in New York, in bestimmten Vierteln, dann Constructivistic Math, also konstruktivistische Mathematik, das, was wir jetzt 15 Jahre später hier einführen. Das ist sowas von gescheitert, ja. Es steht schwarz auf weiß da drin, aber ich weiß auch nicht, warum es keiner liest. Ja? Und die Minister kennen es nicht, ja? Das ist eindeutig. Und da müsste also viel mehr Input auch in die Landesregierungen kommen, die eigentlich natürlich sinnvollerweise von den Hochschulen, den Eltern und den Lehrern auch kommt.
In diesem Sinne und mit diesem Plädoyer möchte ich mich zunächst mal ganz herzlich bei Ihnen für die intellektuelle Erfrischung bedanken. Wir haben draußen noch eine sozusagen, ja, wie soll ich sagen, getränkemäßige Erfrischung für Sie alle vorbereitet. Herr Klein bleibt auch noch ein bisschen, sodass wir da auch noch Diskussionen und Gespräche fortsetzen können. Ich möchte Sie nicht entlassen, bevor ich nicht darauf hinweise, dass wir die Reihe natürlich fortführen mit, ja, vielleicht einem Komplementärprogramm sozusagen zum heutigen Abend. Dann im Dezember, am 7. Dezember wird Ulrich Trautwein, Bildungsforscher, empirischer Bildungsforscher aus Tübingen da sein und er wird uns hoffentlich die Frage beantworten, wo bleibt die Bildung in der Bildungsforschung? Herr Klein, Sie dürfen auch gerne dazukommen,
Das ist auch ein ganz interessantes Thema. Wo bleibt die Bildung in der Bildungsforschung?
Genau.
Ja, vielleicht komme ich sogar vorbei.
In diesem Sinne nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Klein, für Ihren Vortrag. Vielen Dank. Danke.